Herzlich willkommen zur 30. Session der Coaches Corner von der Triathlon Crew. Heute von einem sehr besonderen Platz, nämlich aus Kailua Kona. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, nämlich die beiden Coaches, die hier vor Ort sind und Athletinnen am Start haben. Björn Geßmann, der war schon mal hier in der Coaches Corner zu Gast, war, glaube ich, auch eine sehr viel gehörte Session übrigens.
Ja. Gut zu hören.
Ja, sehr gut, ist gut angekommen. Und zum allerersten Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal, Philipp Seib.
Danke.
Ich darf euch auch von meinem Co-Host, der leider nicht da sein kann, Mario Schmidt-Wendling, begrüßen sozusagen. Er hat mir Fragen für euch geschickt, die werde ich nachher stellen. Und weil er auch leider nicht hier sein kann, er war eingeladen. Wir wissen es alle, im Radsport ist gerade viel los. Da wollen so ein paar Teams irgendwie was anderes machen als vorher. Dan Lorang wollte, hatte schon zugesagt, musste dann aber leider nicht nur den Podcast absagen, sondern auch die komplette Reise. Ja, ich habe ihn aber jetzt nicht auch noch nach Fragen gestellt. Er hat genug zu tun. Eingangsfrage. Und ich habe mir natürlich heute, weil ihr... Wir haben es eben schon mal im Spaß gesagt, ihr seid ja heute die Boyband hier in Kailua Kona. Ihr reist ja von Podcast zu Podcast, von Bühne zu Bühne. Eigentlich müsst ihr gleich noch so eine kleine Performance zeigen. Ich habe es heute Morgen gehört, Björn, und ich fand es sehr, sehr gut, was du da gesagt hast. Nämlich, du hast gesagt, das ist das stärkste, nicht nur Frauenfeld aller Zeiten, sondern vielleicht der stärkst besetzte Triathlon der Welt. Vielleicht wollt ihr da beide auch noch mal ganz kurz drauf eingehen.
Soll ich anfangen? Genau, das habe ich heute Morgen schon gesagt, weil ich, man muss ja immer sagen, das, was wir jetzt sehen, ist, was hier vor Ort passiert. Und das sind die letzten Tage, wo man dann irgendwie mitbekommt, vielleicht auch, wer jetzt hier gerade wie drauf ist. Hier in Kona ist das ganz präsent, weil man es ja auch wirklich live sehen kann. Also sobald man irgendwie den Weg einmal auf den Queen K macht oder sich am Ali aufhält, dann hast du die Leute ja direkt schon Radfahren, Schwimmen gesehen, vielleicht beim Hoala Swim schon oder am Pier. Und da gehört aber natürlich eine Menge zu, um überhaupt hier gesund und fit auf der Insel anzukommen. Und das finde ich ist einfach, das muss man mal herausstellen, weil wir hatten das jetzt in der Vergangenheit, wenn man nur mal zurückblickt auf die letzten 3, 4, 5 Ausgaben und man überlegt sich, wer in Nizza nicht am Start war, wer letztes Jahr in Kona nicht am Start war, wer in St. George nicht am Start war, dann fallen uns immer irgendwie 3, 4 Favoriten der jeweiligen Geschlechter ein, die halt raus waren. Und was ja manchmal auch ganz normal ist, es kann auch nicht selbstverschuldet sein. Ich erinnere mich an Patrick in St. George mit dem Unfall und seiner Schulterverletzung. Und dieses Mal ist es halt anders. Also alle die wir auf der Liste gehabt haben, schon Anfang des Jahres oder die man vielleicht letztes Jahr gemacht hat, die sind da. Und die sehen alle gut aus und die sehen alle fit aus. und dann kam irgendwann noch Taylor Nipp dazu, die wir
da kommen wir
jetzt
später drauf.
Noch genau, nicht so vor einem halben Jahr vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hätten unbedingt. Und das finde ich ist schon sehr bemerkenswert und deswegen ist es für mich halt einfach ganz klar das beste Field, was wir jemals so im Langdistanz-Triathlon gesehen haben.
Dem habe ich nichts zu tun.
Ja, ich glaube, ihr habt das ja beide auch schon leider erfahren müssen. Also Ausfälle vor großen Rennen. Ich glaube, bei euch war es Covid vor St. George. Letztes Jahr brauchen wir bei Kat, glaube ich, auch nicht drüber reden, was da passiert ist.
Ja, da ist was dazwischen gekommen.
Ja, ja genau. Und ich glaube, deswegen können wir, glaube ich, dem allen zustimmen. Ich bin auch sehr gespannt, ehrlicherweise, weil ich genau das auch die Tage so gedacht hatte. Ja, Moment, fehlt nicht irgendjemand? Nein, es fehlt überhaupt niemand und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich bin ehrlicherweise auch froh, in der komfortablen Situation zu sein, fast nur zuschauen zu dürfen. Jetzt kommen wir zur allerersten Frage von Mario. Deswegen muss ich ganz ernst sein.
Ich habe Angst.
Nein.
Der Mario hat mir geschrieben. Bitte? Was? Mario hat geschrieben, hat bei der Gartenarbeit irgendeinen Podcast mit mir gehört. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er
sagt. Vielleicht hat er nochmal eine Frage.
Vielleicht war es ein Gartenpodcast.
Ich will nochmal von dir wissen, wie du das machst, wenn Werte kotieren.
Ja, genau. Also, ich finde das eine gute Frage, weil das wird häufig sehr inflationär, glaube ich, auch und auch schnell gesagt. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Frage. Und die kam auch aus der Community über Instagram. Was sind für euch die wirklichen Unterschiede zwischen Kona und normalen Langdistanzen? Und wie habt ihr diese im Vorfeld adressiert? Also man sagt das ja immer relativ schnell, ja, es ist heiß, windig, Zeitzonen etc. pp. Aber gibt es denn nicht noch ein paar andere Sachen, wo ihr denkt, das wäre auch noch interessant?
Diesmal überlasse ich dir, ja.
Zuallererst ist, glaube ich mal, das ist das starke Feld, was es hier spannend macht und nicht die Umgebungsbedingungen, weil du wirst auch ein heißes Rennen irgendwo an anderen Orten auf diesem Planeten stattfinden lassen können. Und dann die zweite Sache ist, dass hier einfach Geschichten geschrieben werden. Es geht ja ums, also wenn man es runterbricht, geht es um gute Geschichten. Ja? Und deswegen sind hier schon ganz viele spannende Geschichten geschrieben worden. So, und auch das zu wissen, dass da eine spannende Geschichte geschrieben wird am Samstag, kann aufgeregt machen. Ja, und dann kommt eben, also du hast, wir haben es vorhin benannt, dass es ein sehr starkes Feld ist. So. Und in diesen Umgebungsbedingungen sein Very Best abzurufen. Ja, aber das könnte, ich sag mal so, die Sparte, in der keiner meckert. Ja. Bitte wärmer als 15 Grad morgens am Start, aber nicht mehr als 24. Und dann bitte auch über den Tag nicht zu sehr aufhetzen, damit der Marathon jetzt auch nicht mit so viel Eis und also deswegen, und dass die Socken nicht zu nass werden, das Quatsch beim Laufen. Und also das ist halt ein sehr, sehr hoher Anspruch, der da auch ist, ja. Und jetzt hier ist es halt einfach mit der Luftfeuchte beim Laufen definitiv noch so eine Sache. Und die Strecken an sich sind also Schwimmen ist spektakulär schön, ja. Das Radfahren spektakulär warm vielleicht, aber es ist ja, du musst ja einmal nur einen Lenker einschlagen, einmal um den Wendepunkt und wieder zurück. Ja? Also das heißt, das ist ein bisschen wie Rolle fahren. Und das, ich glaube, das Laufen ist jetzt auch nicht frech, wenn ich sage, das kann ein guter Mindfuck sein, also weil du halt einfach unendlich weit siehst. Ja? Und das in Kombination, weil du bist mit dir alleine und du wirst, glaube ich, da nochmal auf einer anderen Ebene gefragt, wo ist meine Erwartungshaltung, wo bin ich jetzt gerade, ja, und wie weit bin ich bereit, mir selbst, jetzt bleibe ich weiter in meinem laxen Wortwahl, in die Fresse zu hauen, ja, um das eben ins Ziel zu bringen, und allein zum Finish musst du dir in die Fresse hauen. Ich glaube, total, also, wen ich hier schon gehen sehen habe auf diesem Highway, ist das ist einfach schon ein recht illustres Ding, ja, und das ist der Cocktail, ja. Und dann noch eine Reise um einen halben Globus, ja.
Genau, und dann würde ich noch hinzufügen, dass dadurch, dass wir diese Reise alle machen müssen, also quasi ja alle, also selbst die Nordamerikaner müssen ja irgendwie so ein bisschen zumindest den Jetlag auf dem Schirm haben und die wissen auch, dass die 7, 8, 9 Stunden fliegen müssen. Dadurch sind wir alle ein bisschen früher hier als normalerweise. Ich meine, wenn wir jetzt nach Rot anreisen, dann kommen wir an einem Mittwoch oder vielleicht an einem Donnerstag, vielleicht auch schon an einem Dienstag. Da sind wir hier schon lange da für gewöhnlich. Und das ist natürlich für den ganzen Druck, der sich da aufbaut, wenn du alle an einem Platz hast. Du kannst dir hier eigentlich auch nicht aus dem Weg gehen. Also du wirst dir immer irgendwo, also jetzt gerade die Pro-Athleten über den Weg laufen, ob du dir beim Ironman-Interview die Klinke in die Hand gibst oder hier bei dem Medieninterview oder da. Und das finde ich ist so für den ganzen Druck, der sich aufbaut, für die ganze Spannung für die Athleten oder Athletinnen in dem Fall, auch nicht zu unterschätzen. Und das ist schon immer, ne, dieses Besondere. Ich meine, wo hast du die Situation, dass du gegebenenfalls mal aus Versehen morgens um 7 mit deinen größten Konkurrenten im Becken, also hier jetzt am Pier zum Beispiel, stehst, um dann gemeinsam schwimmen zu gehen. Und natürlich guckst du nach rechts und links und natürlich siehst du, wer hier gerade wie fit am Start ist. Und das ist schon so eine Sache, die dieses ganze Ding auch nochmal besonders macht. Ich war jetzt, wenn ich an Nizza zurückdenke, ja, habe ich ganz viele Athleten vor dem Briefing oder vor der Pressekonferenz gar nicht gesehen. Mhm. Weil ich meine, in der Stadt verläuft sich das. Ja. Da war Triathlon sowieso, also was ja auch schön sein kann, manchmal nur so ein Nebenprodukt. Es war klar, dass es stattfindet, aber ich meine, das ist erstmal eine französische Großstadt, da findet auch vieles andere statt. Und da ist das halt anders, da kannst du dich auch verstecken. Und da musst du jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Rest der Welt zu tun haben. Hier kannst du dich halt nicht verstecken, sondern du wirst auf jeden Fall auf alle anderen treffen. Und ich finde, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen besonders.
Und dann nehmen wir jetzt nochmal einen Twist, so aus dem Mix. Habt ihr irgendwas, sagen wir mal, ich habe das heute im Podcast ja gut zugehört, Over-Under, Overspeed höre ich immer mal wieder. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dein Punkt, dass die Athleten nochmal eine kleine Range haben, wo sie ein bisschen drüber gehen können. Wird das hier ein bisschen mehr vorbereitet, als wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich starte in Hamburg, es ist eine noch flachere Strecke, also die ist ja nicht flach, meiner Meinung nach, flacher als Nizza vielleicht, aber ich muss einfach even pacen, weil ich alleine vermutlich bin. Wird das ein bisschen bei euch, macht das bei euch was im Kopf aus? Oder sagt ihr, nee, am Ende ist es Stoffwechsel und der muss gut funktionieren, etc. pp.
Ja, also es gibt jetzt nichts in der Rennwoche, was noch gemacht werden muss, um hier einen Check zu machen, um sagen zu können, dass man gut vorbereitet ist, sondern ich glaube, dass man, wenn wir jetzt so das Training der Rennwoche uns angucken, dann schreibe ich manchmal auch gerne einfach Dinge auf, von denen ich weiß, dass die in der Rennwoche besonders gut funktionieren werden. Also lassen zum Beispiel...
Ich meinte auch nicht nur in der Rennwoche, sondern im Rennen, was noch
vorbereitet ist. Also ja, da glaube ich... Also, nein, für 99,8% der Einheiten würde ich die gleichen aufschreiben, wenn wir jetzt, also gut, Nizza wäre jetzt halt die Besonderheit wegen des Berghochfahrens und da würde man vielleicht nochmal, vielleicht auch abfahren, trainieren und so weiter, das wäre jetzt was anderes, aber nehmen wir mal eine ansatzweise vergleichbare Strecke, die dann einfach in anderen Gefilden wäre, dann würde ich sagen, naja, so richtig nicht unbedingt. Aber wenn du jetzt hier die Rennwoche nur mal siehst oder auch in der Vorbereitung, letztes Trainingslager für Cat zum Beispiel war jetzt auf Lanzarote, das war schon ganz bewusst Lanzarote gewählt, weil damit was sehr Positives verbunden ist. Und was sicherlich auch irgendwie ungewöhnlich ist, das vielleicht in Europa zu machen, weil du weißt dann, naja, du hast den Übersprung dann mit Jetlag und Co. halt erst nachdem das Training vorbei ist und nicht, wie wir es schon mal hatten, dass wir, weiß ich nicht, einen Zwischenstopp in Texas gemacht haben, dann 3 Wochen da trainiert haben, wo es dir dann halt viel leichter fällt, natürlich auch mit dem Jetlag zurechtzukommen, weil dann sind es halt 3 Stunden, aber halt nicht 12 auf den Schlag. Und dann, wie gesagt, jetzt hier für die Rennwoche oder auch in den letzten Wochen Training waren auch oft Einheiten dabei. Ich bin ein Fan davon, manchmal Einheiten einfach zu duplizieren und zu wissen, dass wenn man die in der zweiten, dritten Belastungswoche macht und man schon leicht angeschossen ist, dass die einem halt nicht leicht von der Hand gehen. Und dann weißt du genau, wenn du die dann dahin packst, wo klar ist, da ist Jetlag vorbei, da ist die Stimmung okay, gut und so weiter. Und du brauchst nochmal einen Push und stellst fest, cool, wenn ich das Ding erholt mache, vielleicht noch ein bisschen Rückenweg auf dem Weg von Harvey zurück habe, also auch das kann man ja planen, rein taktisch, dann kann das schon richtig Laune machen. Und wir haben genau so eine Situation, also habe ich jetzt mit Cat gehabt am Samstag und das hat halt wunderbar funktioniert. Das war eine absolute Standardeinheit. 3x5 Minuten G2 fahren, verpackt in 2 Stunden. Aber es macht halt einen Unterschied, ob du die jetzt, klar, sowieso zu Hause auf der Rolle fährst, ob du die auf Lanzarote fährst, wo du weißt, das ist jetzt das Kona Camp, oder du fährst die halt und weißt, dass du die zweiten 5 Minuten mit dem 58er Kettenblatt von Harvey zurückfährst und irgendwie einen 65er Schnitt fährst, entspannt in Aero-Position. Und das zündet dann einfach und das macht dann Bock und das macht was mit dir, also dir als Athlet. Und ja, das merkst du dann halt auch sofort, dass das nochmal so Besonderheiten mit sich bringen kann, die du auch so nicht ganz so einfach dir sonst erarbeiten könntest.
Philipp. Das ist ja nicht einfach als Zweiter.
Ja. Nein, ich kann vielen Sachen beipflichten bei den Sachen. Ich glaube, es geht um Routinen, es geht darum, dass du dir ja tatsächlich ein gutes Gefühl dabei erstmal noch zusammenbaust, dann eine Marke, das hast du gesagt, dass den Stoffwechsel so optimal wie möglich aufstellen und du hast ja deine Target-Nummern aus der Vergangenheit, ja, und versuchst in diese Richtung hinzukommen und oder sie vielleicht zu übertreffen, aber dass das dann darauf zuläuft. Und ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, dass es dann, wenn es so in so ein Galoppieren kommt, also du merkst, Form entsteht und das Blöde ist ja häufig, wenn das so im März passiert und du willst das ist ja garantiert jedem Trainer schon mal passiert und du merkst so, okay, das zündet schon, ja, und du willst es nicht und du hast, und jetzt ist es aber so, okay, wenn du es gut hingekriegt hast, dann rollt es halt dahin, ja, und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass jemand mental ausgeruht ist und physisch ausgeruht ist, der hier an den Start geht. Und das ist eine Sache, wo ich zum Beispiel eine andere Meinung habe. Ich glaube, dass dieser 12-Stunden-Timeshift auf jeden Fall relativ lange drinnen hängt in den Knochen. Und das merke ich, also ich merke es ganz besonders, wenn ich zurückfliege. Aber bist du hier wirklich eingestellt bist, mir geht es noch so, dass ich immer wieder mit Deutschland arbeite natürlich. Damit bin ich ja nie so ganz raus aus der Denke. Ja. Muss ja eigentlich die Uhr ja dann verbieten. Aber der Körper ist ja über ein Jahr wirklich darauf eingetaktet, mal 3 Stunden mehr oder weniger. Das ist so, wo wir uns bewegen. Ja. Aber dass du dann wirklich at your best performst, da wirst du halt dann nochmal dran erinnert. Und ich glaube, dass das ein ganz relevanter Punkt ist, wenn es eben nicht gegen Nummer 1, 2, 3 der Welt, sondern die ersten 10, 15, 20 der Welt geht, ja, dann machen solche Sachen, solche kleinen Dinge eben den Unterschied. Was dagegen spricht, ist für mich, was ich auch immer merke, wenn du halt sehr lange von zu Hause weg bist, ist es easy, sag mal, so als Rucksackstouri und so ist es geil, weißt du, du kannst dich jeden Tag auf was anderes einlassen, ja, aber du suchst ja quasi nach Rahmen, ja, du willst regelmäßig, du willst dein gewohntes Futter, du willst einen guten Nachtschlaf, du möchtest möglichst wenig Geräusche, ja, du möchtest kurze Wege, es sind lauter so Dinge, die man sich ja eigentlich so zu Hause erarbeitet hat, ja, und Reisen heißt ja auch immer mit Kompromissen umgehen, ja, und Sport heißt möglichst wenig Kompromisse machen und dieses Spiel halt gut zu spielen, ja.
Spiel spielen und Reiseanpassung. Wir kennen ihn ja alle als geschätzten Kollegen. Lubor Spielek war ja immer, die Tischtennisplatte steht ja im Hintergrund, fehlt ja eigentlich hier auch auf der Insel dieses Jahr wieder für den. Ich hab ihm auch geschrieben, ob ich nicht einspringen soll, aber so gut spiele ich nicht. Spaß beiseite. Er war ja auch immer, glaube ich, 5 Wochen mit Sebi hier. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich noch fast am besten, weil du auch mit Sebi gearbeitet hast. Und ich glaube, es war auch immer, also ich meine, Sebi hat ja hier immer auch geliefert. Ich hatte immer das Gefühl, dass er das auch gebraucht hat und dass es auch ein Riesenvorteil für ihn war. dass er viel länger, glaube ich, als der Rest des Feldes hier war. Also ich würde das ein bisschen bestätigen und gleichzeitig mit Lanzarote sieht man ja auch an Anne, die ist, glaube ich, auch immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt da. Das funktioniert auch wiederum.
Wir können ja die Downside auch ganz kurz benennen. Also hier einen Physio zu haben, der dich wirklich gut kennt. Ja, sind Dinge, wenn was ist, ist das ein Pain in the ass, das auf dem Qualitätslevel hinzukriegen. Ja? Wenn du irgendwas, sag mal, du Worst Case, du willst noch einen MRI-Scan haben. Ja? Ja, aber dann fliegst du ja von der Insel nochmal weg. Also so kann man halt wirklich ein paar Sachen wirklich durchgehen, die eben halt auch nicht ganz so smooth laufen können. Ja? Und das ist halt dann eben, und diese Spirale aufzufangen, ist auch nicht so easy. Das heißt, die Logistik, bevor du so ein Ding anschiebst, ist schon nicht ganz ohne. Ja? Und auch jetzt wieder, ich freue mich extrem auf Samstag, aber ich freue mich auch auf die Zeit danach. Und das ist dieses Spannung-Entspannungsspiel, dass dann eben ja, ein paar Sachen eben auch mal wieder locker laufen.
Und jetzt die Liste ist jetzt unendlich lang, weil ich finde zum Beispiel alleine hier die Möglichkeit erstmal zu haben, hier so lange zu bleiben, ist auch ein finanzieller Aspekt. Also wenn ich jetzt hier in den Supermarkt gehe und wie du es gerade passend gesagt hast, möglichst wenig Kompromisse eigentlich, und dann gehst du in den Supermarkt und denkst dir, okay, heute Abend ganz normal, stinknormal Gemüsepfanne mit Hähnchen und Reis und stellst fest, dass 400 Gramm Hähnchenbrustfilet $16 kosten, dann denkst du dir, nee, dann halt heute doch nicht. Also dann muss man das jetzt vielleicht wirklich anders machen. Und, ich meine, das sind noch Kleinigkeiten, wir haben noch nicht davon gesprochen, ich habe 3 Frauen im Rennen, davon sind 2 Mütter, jeweils zweifache. Mhm. Und dann war es das halt mit der Idee, dass man möglichst lange irgendwo bleiben kann. Ne? Und das war mein erster Gedanke bei Sebi. Also ich weiß nicht, wie lange er dann genau hier war, aber das wäre jetzt die Frage an Sebi, er ist jetzt leider nicht hier, aber würde mich interessieren, wie er es heute machen würde. Und ich bin mir sicher, als Vater machst du das nicht. Da denkst du dir nicht ganz entspannt, ja klar, ich bin jetzt mal 5 Wochen zu Hause weg. Ich weiß, dass zu Hause halb die Welt untergeht, weil dann auf einmal jemand das alleine machen muss. Ich kenne das von mir selber, was das für ein Akt ist, wenn du weg sein willst bei 3 Kindern zu Hause und du hast diesen gewohnten Rhythmus, den du hast, durchbrichst du, weil du auf einmal 2 Wochen nicht da bist.
Sieht aber eigentlich sehr entspannt aus, wenn man das sagen darf.
Ja, also das sieht vielleicht gerade so aus, das hat aber auch schon eine Menge Aufwand, auch heute wieder, oder Aufwand ist das falsche Wort, um Gottes Willen, das klingt so wie so ein Arbeitsauftrag, aber es hat auch schon eine Menge gebraucht, um da irgendwie selbst aus der Ferne mit 12 Stunden Zeitverschiebung einmal kurz morgens und einmal kurz abends vielleicht irgendwie drauf einwirken zu können. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und ein gutes Zureden ist. Und das, also ich weiß für mich zum Beispiel, also was sich für mich geändert hat, ganz klar, als ich sonst hier hingefahren bin, habe ich gedacht, ja, ist mir doch egal, wie lange ich hier bin, ist ja cool. Also und gerne vorher noch in Texas vorbei und auf jeden Fall auf dem Rückflug auch noch 3 Tage San Francisco, weil es witzig ist. Und heute weiß ich ganz genau, dass ich die Tage so zähle, dass das möglichst, also dass es inhaltlich natürlich Sinn macht. Klar, du musst rechtzeitig da sein, du willst vielleicht auch nicht Samstagabend fliegen dann heim. Aber ich weiß ganz genau, dass es kein Tag mehr ist als irgendwie nötig, weil du dann halt auch zeitig wieder zu Hause sein willst. Und ich muss hier nicht performen an dem Tag, sondern ich, also ein bisschen, aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen im Vergleich zu den Athletinnen, die hier am Start stehen. Und ich weiß, was das für eine Dani Bleimel und eine Jocelyn McCauley bedeutet, wenn die halt abseits ihrer Familien sind. Und ich glaube auch, dass das jetzt, es ist ein Frauenfeld, für Mütter nochmal ein anderer Schnack ist als für Väter. Und von daher ist das einfach ein Riesen-Impact, den man bei der ganzen, auch ne, wir diskutieren zu Recht darüber, wie das trainingswissenschaftlich aussehen kann. Wir haben tolle Pläne für Jetlag, wir wissen ganz genau, was wir brauchen, um irgendwie eine sinnvolle Anpassung zu haben. Wir können uns vielleicht auch an die Hitze anpassen und so weiter und so fort. Aber dann kommt halt das Psychosoziale hinzu und da muss man halt einfach sagen, dass halt manchmal auch dann, ne, dann stehen wir vor genau den Herausforderungen, wie Philipps gerade gesagt hat. Wir müssen irgendwo Kompromisse machen und ich glaube, so ein Kompromiss wie von der Family weg zu sein zu Hause, der ist halt riesig. Und da überlegst du dir ganz genau, auf welche Kosten der vermeintlich besseren Jetlag-Anpassung du das dann sein lässt zum Beispiel. Und das ist halt gleichzeitig auch, finde ich, immer ein Aspekt an dem Sport, wo es auch manchmal wichtig ist, darüber zu sprechen, denke ich, weil das die Sache halt einfach wirklich besonders macht. Und das geht ja allen hier so. Also es sind ja nicht nur die Athletinnen am Start, sondern es ist der ganze Staff drumherum. Wir sind arschweit weg von zu Hause, wenn man so möchte. Und das, auch das macht was mit einem. Und das ist auch für jeden, der drumherum, nochmal, ich kenne es von mir selber, der drumherum dauerhaft auch vielleicht irgendwie für, ich will jetzt nicht sagen, gute Laune sorgen muss, aber du kannst ja jetzt hier nicht den ganzen Tag grumpy rumlaufen als jemand, der die Stimmung übertragen soll für die Athletinnen, die dann am Start sind. So, und das ist schon so auch eine der großen Herausforderungen, die man dann gerne mal bei den ganzen ganz normalen trainingswissenschaftlichen, du hast es eben passend gesagt, die Bedingungen sind klar, Und da wissen wir, wie wir damit umzugehen haben, aber das für jeden Einzelnen auszuführen und für jeden Einzelnen den besten Weg zu finden, wie man das machen kann, auch für einen selber dann, also auch Philipp hat das heute Morgen passend gesagt, wie man auch selber sich Auszeiten gönnt dann in solchen Situationen und so weiter, ist eine riesen Herausforderung.
Ja, also es soll ja auch hier immer der Raum sein, der Coaches Corner, wo man eben sowas auch mal sagen kann, das haben wir auch häufiger schon, so ein bisschen das Leid des Coaches, ich dachte, das ist mal ein bisschen überspitzt, das finde ich auch gut, dass du das hier auch mal so offen ansprichst, weil das sieht natürlich über Social Media immer alles wunderbar aus. Und wenn dann Philipp sich die Auszeit nimmt und kiten geht, das ist ja genau das, wovon du dann vielleicht auch mal da sprichst. Das ist ja super gut. Finde ich auch gut, dass ihr das zeigt, ehrlicherweise, weil das häufig eben nicht gezeigt wird. Man hat fast schon ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, zusammengefasst ist es ja auch so, was du gerade mit gute Laune, Clown oder Bär, wie auch immer du das gesagt hast. Ich glaube, als Trainer musst du ja in so einer Veranstaltung oder während so einer Veranstaltung immer das kleinste Ego haben von allen in so einem Team. Und deswegen kann ich das nur unterschreiben.
Absolut.
Ja, unterstreichen.
Was dann halt auch in solchen Situationen nicht immer ganz leicht ist, weil man auch seine eigenen Befindlichkeiten hat. Ist ja auch nur menschlich
irgendwie. Also ich springe ja jeden Tag aus dem Bett und habe super Laune. Also bis Flo dann kommt. Spaß beiseite.
Aber ich glaube, ja? Also das ist ja das, du kannst ja nur so gut führen, so gut wie du selber unterwegs bist. So. Und das ist auch der Punkt, wenn du, also wenn es darum geht, welche Dinge kannst du noch aufstoßen, ja, dann bist du genau dabei. Ja. Also wie bin ich selber unterwegs, welchen Vibe sende ich aus, welche, ja. Das sind die Dinge. Ja. Ja. Und am Ende sitzt du ja auch noch eine gewisse Zeit vor dem Rechner, ja. Und das heißt ja, also in so kurzer Abfolge quasi zu entscheiden, welche Sachen machst du weiter, also oder zumindest planen, behalten, nicht, nein und so weiter. Wenn du selbst an einem guten Ort bist in der Birne, dann werden diese Entscheidungen A schneller gehen und B auch souveräner sein.
Ja, cool. Also ich glaube, das Thema hatten wir so auch noch nicht hier im Podcast, deswegen finde ich es gut, dass wir das heute mal haben. Eine Frage, die auch ein bisschen daran anschließen soll, ist auch von Mario. Ich springe jetzt ein bisschen, damit wir ein bisschen beschleunigen. Monitoring des Loads, also Belastungssteuerung, sage ich jetzt mal auf Deutsch, nach Ankunft auf Hawaii. Welche Parameter sind für euch wichtig? Also ich weiß, Barkat höre ich immer, finde ich auch krass. Ist eine der wenigen Athletinnen, von der ich immer wieder Herzfrequenz höre. Höre ich selten sonst. Aber vielleicht fängt Philipp diesmal an. Mhm. Ja.
Ich finde es unheimlich schwer. Also es ist ganz viel Erfahrung und also wenn ich ehrlich bin, wenig Daten. Du schaust natürlich da rein, ja, aber ganz viel entsteht im Gespräch daraus, gerade wenn du jetzt einen Athleten mitnimmst, weil es sind Dinge, die einfach wirklich gut wegspringen. Jeder, der hier das erste Mal gelaufen ist, weiß, wie die HF-Drift dabei ist. Das ist unfassbar, ja. Und das ist auch selbst bei Profiathleten richtig krass, ja. Die zweite Sache, ja, dein zirkadialer Rhythmus, der läuft halt, du trainierst erstmal in deiner Nacht. Und wenn man versteht, was da passiert, wird einfach wieder Stresshormon ausgeschüttet. So. Und dafür gibt es keine Messgröße, ja. Und da sind, also ich sehe halt ganz wenige Sachen, die mir valide Zahlen liefern, mit denen ich hart gehen könnte. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hätte am liebsten die Messunit von zu Hause, ja, wo du dann halt wirklich einfach mit einer hohen Aufzeichnungsrate, mit einem Stimulus und einer Messung danach hingehen kannst und hast eine standardisierte Messung, dann wird das sicherlich gehen. Aber ich bin jetzt mal frech, das, was die Dinger können und vor allen Dingen das, was jetzt irgendwie an der Hand aufgezeichnet wird, irgendwie über einen, selbst wenn es ein guter FNIS oder was ist, dann wirst du damit ganz große Probleme haben, weil noch dazu wissen wir nicht, wie Garmin, Whoop und andere die Ausreißer eliminieren und das wird halt hier super spannend, das anzuschauen. Ja? Und ja, und das habe ich tatsächlich noch Athleten dazu gezwungen, auch 2019 zum Beispiel noch mit dem Brustgurt und dann HRV-Tool und solche Scherze, ja. Aber da habe ich selbst mehr mit den Zahlen gekämpft und die Sachen, obwohl ich die Norm kannte, ja. Und das war immer krass, also jetzt hast du die Handfessel sozusagen, ja, aber die Datenqualität ist so kacke. Beim Brustgurt hast du gute Datenqualität, aber schlechte Compliance. Also deswegen ist, wenn ich jetzt nicht, also ich habe ja jetzt gerade ein N gleich 1 hier mit Laura und das ist deswegen das Gespräch da, glaube ich, ganz viel.
Und bei N gleich 3 auch. Also, ja, aber unterschreibe ich komplett, was du sagst, ganz genau. Also, weil, also ich meine, klar, wenn wir jetzt eine Schlafdauer als Metrik erfassen wollen, ja, zum Beispiel wäre jetzt so eines der Sachen, die mir einfallen, wo ich am Anfang immer mal wieder gefragt habe, aber dann fragst du halt, wie hast du geschlafen? Und dann sagt der Athlet dir, ja, heute mal 6 Stunden durchgeschlafen, und dann ist das Zeichen dafür, okay, offensichtlich klappt es ganz gut. Und dann vielleicht nur eine Stunde Mittagsschlaf gebraucht oder wie auch immer was. Und jetzt würde ich aber, weiß nicht, ob wir jetzt Schlafdauer, also klar, irgendwo ist es auch eine Metrik, aber das ist ja das, was ich meine und was Philipp auch, was ich sofort unterschreibe, was du ja im Gespräch raushörst und das Gespräch morgens, was du führst, wenn du fragst, wie hast du geschlafen, ist ja noch um ein Vielfach reicher an Informationen als die Art und Weise, wie du das rüberbringst und so weiter und so fort. Nochmal ein ganz anderer Schnack, als dass mir jetzt irgendeine Metrik am Handgelenk sagen würde, es waren 6 Stunden. Sondern die Einschätzung, die dann dazukommt, ist ja, es waren 6 Stunden und es fühlt sich besser an als gestern. Es waren 6 Stunden, aber ich war, weiß ich nicht, 7-mal wach für jeweils 1 Stunde. Okay, das wäre weird, aber...
Ja, okay. Aber einen Einfluss aufs Verhalten zu kriegen. Also zum Beispiel sofort den Essrhythmus in die neue Zeit, dann längere Phasen im Abend, um runterkommen. Wir haben es coole, dass hier die Nacht ja auch früh beginnt. Also wenn es jetzt hier bis 24 Uhr hell wäre, das wäre noch schwieriger, einen Rhythmus wirklich zu finden. Hier ist es ja wirklich, wenn du den Inselrhythmus annimmst, dann hast du ja auch eine relativ gesunde Nachtzeit. Ja.
Ja. Und was Herzfrequenz angeht, ist so... das ist einfach so ein Ding von Cat. Ich meine,
wollte gerade fragen.
Ja, also auch Patrick macht das genauso. Patrick weiß auch, sagt mir auch, als erste Beurteilung seines Trainings grundsätzlich, ob die Herzfrequenz jetzt hier gerade zu hoch ist zum Beispiel. Aber dann immer in Relation zur Leistung. Und bei Cat ist das so eine Sache. Also ich kenne niemanden, der da sensitiver ist, wenn es um die eigene Herzfrequenz geht. Aber einfach, weil das so ihr Ding ist. Und dann ist das, dann nimmst, also wärst du jetzt ja bescheuert, würdest du das als Coach nicht annehmen. Und diese Stärke, die sie hat im Umgang mit eigentlich ja ihrem Körpergefühl, dann dieser Metrik, die dazu passt, was sich ja geschult hat über Jahre hinweg. Und dann nimmst du das ja auch mit. Ob du jetzt, du weißt natürlich selber, auch sie weiß, dass hier, Philipp hat es eben schon gesagt, aber dass der Herzfrequenzdrift, den du hier an den ersten Tagen hast, wenn du hier draußen unterwegs bist, der grätscht dir dann natürlich dazwischen, weil du dann feststellst, okay, das gleiche Intervall bin ich letzte Woche gefahren und hatte Power X und dazu eine Herzfrequenz, die über 15 Schläge tiefer. Und du wirst dann als jemand, der sich darauf verlässt, auch nicht so lapidar mit der Situation umgehen und sagen, ist mir doch egal, wird sich schon einpendeln die nächsten Tage, sondern du wartest dann drauf, dass es sich einpendelt.
Da kommen ja noch witzige andere Effekte auch dazu. Zum Beispiel, wenn jemand richtig schön müde ist, marschiert er ja auch nicht so easy hoch, der Puls. Und also genau. Das ist ja, das sind ja Dinge, die eigentlich in der Vergangenheit immer angenommen wurden, dass so wunderbar linear und trulala ist. Ja. Also ich finde es, ich glaube, es spricht einfach für ein gutes Körpergefühl, um das einmal so, weil gerade Herzfrequenz, wenn mich irgendjemand fragt danach und sagt, Philipp, kannst du da irgendwie mal ganz gerade Linien reinziehen, ist sauschwer. Ja.
Ich glaube, es gibt, also wir sind ja, Chris und ich mit der tollen Unterstützung von Flo, wir sind ja in den Mauna Kea hochgefahren bis zum Visitor Center und dann den Rest gelaufen. Und, oder ich nicht ganz, aber Chris dann schon. Auch nochmal der Stelle, Chris, ich habe es öffentlich gesagt, wie gut die Leistung war.
Sind dir gerade 50 Euro in den Tisch gewandt?
später. Kiste Bier. Auf jeden Fall. Kiste Bier, genau. Nee, würde ich auch sagen, und dann haben wir gestern das Thermoregulationsvideo unten im Energy Lab gemacht und ich finde, es gibt eigentlich keine andere Situation, wo ich so sehr selber darauf achte, wie Höhe und Hitze auf die Herzfrequenz, wie jetzt zum Beispiel zu Hause in Köln. Ich meine, das ist jetzt nicht die, also das ist klimatisch jetzt nicht so herausfordernd, auch von der Höhe nicht. Deswegen fand ich sehr interessant, weil ich schon häufiger gehört habe irgendwie und das war sehr, sehr klar. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Fazit hier vielleicht mal rauszunehmen in die Praxis für euch und auch für die Leute, die zuhören. Ich glaube, hier ist es auf jeden Fall eine Größe, auf die man vielleicht mehr schauen kann, als wenn man jetzt weniger Jetlag hat, wenn es kühler ist, wenn es, die Höhe spielt jetzt hier eigentlich keine Rolle.
Und bestenfalls hat der, also jetzt auch für, fand ich für den Coaching-Prozess auch, musste ich ja selber dann lernen, weil ich fand die Herzfrequenz immer toll, gerade weil wir, wenn eine objektive Größe wie die Leistung dazukommt, dann macht es halt richtig, richtig viel Sinn. Also dann hast du ja auch irgendwie eine Metrik, anhand der du das vergleichen kannst. Aber bei, um Cat wieder als Beispiel zu haben jetzt gerade, da geht direkt eine Aussage mit einher. Ich habe die Intervalle heute bei 170 Schlägen pro Minute gemacht, weil ich wissen wollte, was da jetzt gerade für eine Leistung bei rauskommt. Wenn ich dann feststelle, dass die vielleicht ein bisschen höher ist als normalerweise, weil ich jetzt hier ausgeruht bin, dann ordne ich das direkt für mich selber ein. Also ich spreche im Schnack der Athletin und weiß, das ist gut. So, und dann ist das Feedback, ey, heute war gut, weil ich konnte ganz kontrolliert dies und das und jenes machen. Und dann, das muss aber, ist ja ein Lernprozess. Man kann das nicht, also ich glaube, man darf das nicht erwarten, dass das jeder irgendwie kann oder passend einordnet oder wie auch immer. Da gehört auch eine gewisse Sensitivität dazu und so weiter. Das ist wie bei, also um das Beispiel bei Patrick zu bringen, da sage ich immer lapidar, dass wenn ich, ich kann Laufökonomietests machen, noch und nöcher, oder ich kann Patrick die Schuhe einfach anziehen und das Feedback von ihm bekommen. Und das wird ziemlich sicher genau das Gleiche sein, was an Metriken da auch bei rauskommt, weil der das ganz genau weiß, wo dieser Schuh gerade wie wirkt, was das mit ihm macht und auf die Sekunde genau sagen kann, ob das jetzt gerade schneller ist oder nicht. Wohingegen du natürlich auch Athleten hast, die da bedeutend stumpfer, sage ich jetzt mal, ohne dass jetzt das überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern ich würde das von mir selber zum Beispiel auch sagen, aber die dann vielleicht wirklich erst merken, dass irgendwas nicht stimmt, wenn es vielleicht sogar schon zu spät ist, geschweige denn so feinfühlig zu sein, dass man sagen kann, hey, der Schuh ist jetzt gerade gefühlt noch mal ein bisschen besser als der andere zum Beispiel.
Ja, stark. Das haben wir in unseren Tests nicht bestätigen können. Also da sind wir eher ein bisschen stumpfer unterwegs.
Ja, und das ist natürlich auch die Frage, also so wie du sagst, das gilt auch auf keinen Fall für die breite Masse. Mhm. Und wir werden auch jetzt nicht für die breite Masse sagen können, wie ist deine VO2 Max, geh mal dreimal Radfahren und dann sag mir sie, ja, so läuft das Spiel nicht. Also glücklicherweise für uns oder uns alle drei, ja, weil sonst wäre hier mindestens ein Nebenjob irgendwie verloren gegangen wahrscheinlich. Von daher ist es fein, dass es nicht so ist und bei der Komplexität sicherlich auch nicht. Ich will sagen, wenn es aber kleinere Metriken gibt, die auch der Athlet schon damit einfließen lassen kann, auch die dann sein subjektives Feedback beeinflussen, im positiven Sinne, weil gelernt, dann ist toll.
Mhm. Ich würde gerne darauf sagen, dass es einfach darauf ankommt. Das ist ein Glücksfall, wenn ein Athlet das so gut kann. Freue ich mich immer extrem über Athleten, die das machen und das kann ich von allen, die es wirklich weit nach vorne schaffen, sagen, dass die an irgendeiner Stelle dort besser sind als der Durchschnitt oder weit besser sind als der Durchschnitt. Und die zweite Sache ist die, der, und dennoch brauchen die einen erfahrenen Sparring. Und das bist du, ja, dann da drin. Und die, also diese Rolle, dann bist du, dann bist du in diesem Spiel. Ja.
Okay, sehr, sehr gut. Eine Frage, und ich glaube, du kannst sie vielleicht, weil dieses Jahr ist N gleich 1, aber aus dem letzten Jahr beantworten. Und du hast ja drei Damen am Start. Wie schafft ihr es? Auch eine Frage von Mario. Und wir hatten Lubosch mal drin im Podcast, der hat es auch beantwortet von früher. Wie bleibt ihr neutral? Also wie könnt ihr wirklich jedem oder jeder hier das gleiche Feedback geben, das gleichwertige Feedback ehrlicherweise, das gleiche wäre ja falsch, aber das gleichwertige. Wie schafft ihr immer am richtigen Ort für jede Athletin oder für jeden Athleten letztes Jahr mit Flo und Sebi, genau. Ja, das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Wie geht ihr das an? Oder Björn, wie ist dein Schlachtplan für Samstag?
Also hier ist es ja relativ einfach, in Anführungsstrichen, weil die Möglichkeiten halt auch eher beschränkt sind. Also ich glaube, es wäre ja jetzt deutlich komplizierter, wenn du einen Kurs hättest, wo du in kurzen Abständen hoppen musst quasi und immer zum nächsten und zum nächsten fahren musst. Hier fährst du jetzt raus, dann stehst du an der Stelle, da wartest du dann einen Qualhai, bis sie einmal durch sind. Dann fahren sie nach Harvey hoch und zurück. Und ich sag mal, x Minuten, die dann zwischen den drei Damen liegen, ja, die werden jetzt nicht so groß sein, als dass das die Rückfahrt maßgeblich beeinflusst. Klar ist dann irgendwann, da muss man, so ehrlich muss man sein, irgendwann muss man sich entscheiden, wen man jetzt gerade mehr supportet und wen nicht, weil das ist hier der Haken an der Laufstrecke. Wenn du dann hoppen willst, ja, dann musst du mit dabei sein. Dann musst du mit dem Rad auf der anderen Seite des Highways vorfahren, wieder 2 Kilometer, um dann anzuhalten und die nächste Zeit durchzugeben. Und das machst du dann logischerweise nicht für alle. Und dann gibt es vielleicht hinten raus im Energy Lab eine Möglichkeit, wo du mal sagen kannst, okay, da darf ich jetzt vielleicht eh nicht reinfahren, jetzt warte ich hier, dann sehe ich, den und die, wenn sie jetzt reinläuft, rausläuft, wie dem auch sei, und dann schätzt du das ungefähr ein. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ab einem gewissen Punkt braucht es eine kleine Entscheidung, wenn es nur eine Nuance ist, aber die ist dann halt einfach auch wichtig. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht verwerflich, dass man dann an irgendeiner Stelle sagt, also es ist, natürlich machen wir uns jetzt nichts vor, aber es ist ja oft so, dass es dann eher um weiter vorne geht, dass man dann sagt, wenn es jetzt hier um ein Podium geht, dann ist die Bedeutung vielleicht einfach eine andere, als ob das jetzt Platz 9 oder 8 wäre zum Beispiel. So ehrlich muss man ja sagen.
Sprichst du das vorher an?
Na, ich glaube, das würde mir jetzt keiner übel nehmen, wenn ich mich so entscheide. Und trotzdem, glaube ich, wird der Support, den man hier erleben wird, schon, also wenn ich das jetzt kurz selbstlobend sagen darf, aber echt gut sein. Also ich meine, es gibt genügend andere Coaches, die Von denen höre ich dann, wie die, während draußen Rad gefahren wird, 5 Stunden irgendwie beim entspannten Frühstück sich eine Bowl gefuttert haben und so weiter und so fort, wo ich mich immer frage, wie das funktioniert. Aber auch das gibt es ja. Und ne, also wenn ich jetzt an Philipp und mich denke, wir werden uns an den gleichen Stellen dieses Jahr wiedersehen.
Ihr seid morgen wieder Samstag in der Sportschau zu sehen.
Wo wir uns letztes Jahr gesehen haben. Ja, aber also auch das zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, wo du dann die Anfragen hast, hast du irgendwie einen Medientermin und dir dann denkst, naja, ganz ehrlich, es kann klappen. Aber wundere dich nicht, wenn ich es irgendwie kurz vorher nochmal absagen muss vielleicht. Ne? Weil dann ist halt einfach was Wichtigeres zu tun. Und da ist die Entscheidung dann klar. Und deswegen, glaube ich, brauche ich das nicht ansprechen unbedingt, weil du bist ja trotzdem dabei. Ich meine, ich bin nicht der Einzige dann draußen auch für alle anderen, sondern es gibt die 3 mindestens WhatsApp-Gruppen, die quasi für jede einzelne Athletin dann dabei sind. Und dann kannst du trotzdem auch weiterhin im Rennen sein und irgendwelche Tipps geben und irgendwelche Anweisungen haben, die dann umgesetzt werden von einfach den anderen. Und ja, bist eigentlich trotzdem dabei.
Wie war es letztes Jahr für dich, Philipp? Da waren es ja 2 Rennen sogar.
Genau, und aber in beiden Rennen jeweils 2 Athleten.
Genau. Ja.
Also für mich war es eher schwer, also gerade wenn ich Frauen trainiere, war das immer mal wieder ein Konflikt, dadurch, dass ich halt mit Laura einfach, dass Laura meine Frau ist. Ja? Und das andere im Prinzip, sag ich mal, wenn jemand zu mir gekommen ist und vielleicht die Motivation nicht 200% gesprochen war, dass jemand die Idee hatte, ich bekomme das Coaching von Laura, wenn die jetzt unter Umständen sogar zusammen im Trainingslager waren, ja, und dass dann jemand auch gesagt hat, Lauras Leistung war vorher schon gut, ich möchte die gleiche Leistung haben und so weiter. Und das ist eine Sache, die ich mir anziehe bei Profis, die müssen ihr professionelles eigenes Training machen. Und den Master davon halte ich in der Hand und führe da die Fäden zusammen. Selbst wenn wir ein Coaching-Team sind, ob bei der Athletik oder was auch immer, wenn ich als Kopf von diesem Team agiere, möchte ich diese Entscheidungen treffen. Ja? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil sonst landen wir in der Beliebigkeit und das wird immer zur Verwässerung von Leistungspotenzial führen. Und also das ist, glaube ich, im Vorfeld ist mir das schwerer gefallen als dann im Rennen. Da kann ich genau wie Björn, da habe ich auch meine Runde gedreht und meistens habe ich sogar schon irgendwie eine Woche vorher so eine, sage ich mal, ich habe so ein, wie so ein Raster, so ein Grobszenario, wo ich sage, was machen wir mit dem Schwimmradfahren laufen? Welche Besonderheiten gibt es? Welche Wettereinflüsse gibt es? Wie soll die Fueling da sein? Was ist ein Worst-Case-Szenario? Was ist ein Best-Case-Szenario? So dass man so ein bisschen durchgehen kann, wo sind Gelenkstellen in dem Rennen? Ja? Und so gehst du es ja relativ rastermäßig an. Das besprichst du mit jedem anders und weißt ja auch im besten Fall, wo du jemanden anpacken musst. Und dann gehst du das so durch. Ja? Und dann kann auch ein Rennen. Also ein schönes Beispiel letztes Jahr, der Flo hat ja die Zeitstrafe da bekommen gehabt, ja. Und für Sebi war es das letzte Rennen und ich glaube, da habe ich vorher nichts besprochen, ja, sondern da war es für mich so, ey, ich habe den Sebi dann noch, da gibt es noch einen Platz, 1-2 vor, 1-2 zurück, ja. Und da bin ich vom Energy Lab bis zurück ins Ziel, da bin ich wirklich gefahren, angehalten und das Spiel dauerhaft durchgespielt, weil ich gesehen habe, okay, der kann jetzt hier in seinem letzten echten Profikoner da echt noch was Schönes hinzaubern. Da hat er dann, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit gekriegt als jemand anderes. In dem Fall würde ich sagen, zu Recht. Ja, und das ergibt sich so. Da. Und da würde ich auch immer aus dem Bauch entscheiden. Und,
ja. Ich glaube, die absolute Herausforderung ist dann, wenn du 2 Athleten gegeneinander, das ist ja dieses berühmte Beispiel von Andy Böcherer und Sibi Kienle in Frankfurt, wo Lubosch wirklich innerhalb von 10 Sekunden 2 Ansagen gemacht hat, kann mich noch gut dran erinnern. Das ist dann bestimmt die Königsdisziplin, aber was ihr gerade beschreibt, ist, glaube ich, nachvollziehbar, auch menschlich, dass man dann irgendwann eine Entscheidung treffen muss.
Aber du kannst ja 2 Leute auf einmal also trainieren, wenn du nicht noch eine weitere Beziehung da drin hast. Ich glaube, das ist relativ unkritisch, dass du mehrere Leute auf einem guten Niveau trainierst, ja, und auch für jeden bestmöglich da bist und die das halt dann ausmachen lässt, ja, und ja.
Ich finde es gut, wenn wir die Frage nochmal irgendwann da anstellen, ja, ja, weil das ist immer so das, ja, was...
Mit Lucy und Anne.
Ja, mit Lucy und Anne. Auf der anderen Seite, also jetzt ohne irgendwelche Antworten zu kennen von Dan, ich würde sie wirklich gerne stellen, weil da hätte ich echt gerne mal einen Einblick, wie das für den ist, weil da ist halt nicht die Entscheidung zwischen Podium, ja oder nein, plus der, weiß ich nicht, Kampf um die Top 10, ja oder nein, wo du sagen könntest, da ist entsteht die Wertung ja vielleicht auch durch die Platzierung. Das hast du bei Lucy und Anne ja aber nicht. Da geht es halt für beide um den Sieg, so ungefähr. Oder so wie letztes Jahr, wo er dann, glaube ich, Anne auf Lucy aufläuft. Mhm. Ich glaube, Lucy wird Zweite, Anne Dritte, glaube ich, wenn ich nicht falsch bin.
Ja.
Ich glaube, Lucy hat es noch gehalten am Ende. Mhm. So, und ich, so wie du es gesagt hast, ich meine, dann sagst du, also rational betrachtet, sagst du Lucy, es sind noch 30 Sekunden auf Anne, gib Gas.
Das hast du sicher.
Du
Anne, sie sieht nicht gut aus.
Genau. Und die Sachen lässt du ja dann, also die lässt du ja sowieso weg, ist eh klar. Ja, aber da, ich meine, rational kann ich dann immer eine Info geben, aber wie das dann in Wahrheit dann auch wird, je enger es wird und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, man schafft das auch quasi neutral. Man kann beiden die gleiche Aufmerksamkeit in solchen Situationen geben, das auch genauso artikulieren, wie man das gerne hätte. Aber ich finde, es ist schon besonders. Also ich würde jetzt nicht erwarten,
eine Rückfrage. Und zwar muss der Coach da so ein Mini-Ego haben und sagen, ey, also es ist ja auch als Coach, sag mal, wenn du jetzt 3 Athletinnen hast, hast du auch eine deutlich höhere Chance, das Rennen einzutüten. Ja, sag ich mal, wenn du auf mehr.
Du kannst es sogar wirtschaftlich sehen.
Ja, genau. Und warum? Also in dem Fall, ja, ist es, also finde ich, das ist schon auch eine krasse Sache, die da verlangt wird. Und ich sage, ich habe mich wirklich darauf zurückbesonnen, habe gesagt, ja, also man muss wirklich da sehr gut schauen. Man kann es außerhalb einer WM versuchen, dass deine besten Pferde sozusagen nicht gegeneinander antreten, ja, um vor allen Dingen wirtschaftlich sich das nicht. Ja, aber genau diese Frage andersrum darf ja auch der Coach stellen, ja. Und deshalb glaube ich, ist es schon möglich, ja. Und das ist dann eher eine Frage, wie weit ist die Beziehung Athlet-Trainer gediehen, voll. Ja. Und
Man weiß es ja vorher auch. Also ich meine, Dan oder als Lucy, also nochmal, wir werden sie irgendwann ihm stellen dann, aber so kenne ich das halt auch, dass wenn die Anfrage kommt, ist klar, so habe ich das mit Patrick auch, da ist schon abgesprochen und klar kommuniziert, dass ich zu Rennen, ich kann nicht für jeden Athleten zu jedem Rennen reisen. Das geht ja alleine schon nicht, weil die teilweise am gleichen Wochenende stattfinden. Und da musst du dich zwangsläufig entscheiden, aber das ist auch, da beginnt das ja. Auch da musst du ja klar kommunizieren, dass du jetzt für die anderen Athleten, und ich will keine Wertung einbringen, aber an irgendeiner Stelle, in Anführungsstrichen, wertest du ja dadurch, als dass du sagst, ich kann jetzt nicht mit dir zu jedem Rennen fahren, weil bei den Handvoll Athleten oder der Handvoll Athleten, die ich betreue, dann wäre ich 30 Wochen weg jedes Jahr.
Aber dann macht auch Rennen. Da nochmal den Schnitt, finde ich auch wieder super spannend. Und zwar bei mir war es immer so, dass auch ein Stück weit, sage ich mal, ein Athlet, der das möchte, dass du da bist, ja, ein Stück weit ja auch dafür aufkommen muss, dass du,
zum Beispiel,
dass du da bist, ja, und das gibt ja schon eine gewisse Selektion. Wir sind nicht im Fußball, ja,
klar,
wo das super easy ist, ja, und jetzt ist das eigentlich, und bei mir war es auch so, dass durchaus Athleten, die sich das nicht hätten leisten können, den Coach mit hierher zu nehmen, eigentlich davon profitiert haben, dass es stärkere Athleten gab, ja, und die dafür gesorgt haben, dass der Coach hier ist, ja, genau. Und dann ist das eigentlich sogar, sag ich mal, wirklich eine soziale Geschichte.
Total. Absolut. Ich glaube, wir müssen ihn wirklich noch mal selber fragen, aber ich, so aus meiner Perspektive und wenn ich mit ihm darüber rede, ist eine der großen Stärken, was man normalerweise fast als Schwäche bezeichnen würde, ist, dass er halt eigentlich ja nie dabei ist, außer dann, sogar dieses Jahr ja auch nicht hier, aber normalerweise nur hier. Ja. Er kommt ja gar nicht, das sagt er auch. Er sagt ja ganz klar, was er leisten kann, was er nicht leisten kann. Und ich glaube, sonst das ist manchmal vielleicht sogar hilfreich. Wir greifen mal vorweg, wir tun jetzt so, als ob Sonntag wäre. Und vielleicht habt ihr ja schon Gedanken und die könnt ihr kurz fassen. Ihr könnt auch sagen, nee, habe ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht, dann können wir die Frage schnell abhaken. Wo seht ihr denn noch alleine schon für nächste Saison Potenziale bei deinen 3 Damen und du bei Laura? Weil ich fand das ganz spannend, ich greife das mal auf, warum ich die Frage auch rausgepickt habe. Ihr habt das so kommuniziert, dass Laura sich lange Zeit das Rennen von letztem Jahr nicht angeschaut hat, weil es eine emotionale, für sie schwierig war, sagen wir es mal so, weil sie die Zeitstrafe lange Zeit mit sich getragen hat. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob die Zeitstrafe von Flo und von wem auch immer, die letztes Jahr alle bekommen haben, war ein bisschen seltsam. Und dann sind noch andere Dinge in dem Wettkampf passiert, weiter vorne, die auch wahrscheinlich viele Leute seltsam fanden. Sagen wir es mal vorsichtig so. Aber woran denkt ihr jetzt schon? Was habt ihr jetzt schon hier auf der Insel gelernt oder auf Maui oder in der Vorbereitung der letzten 3 Monate? Was ihr nächstes Jahr verbessern wollt?
Fang du an. Oder soll ich anfangen?
Ich finde, wenn ich mit dran denke, und ich finde die Speed-Entwicklung einfach cool, die gerade durch diesen Sport geht. Ja? Und ich glaube, dass das Ding, und das ist gerade egal, ob jetzt ein neuer Marathon-Weltrekord gelaufen wird, und es ist irgendwie so ein bisschen, als ob du ja dein Hirn da mitdehnen lässt. Ja? Und du eigentlich dann schon über Veränderungen nachdenken musst und welche Sachen da sind. Und wir haben dieses Jahr einen sehr erfolgreichen Prozess auch nochmal beim Schwimmen angestoßen. Bisher war das noch nicht 200% sichtbar, ja. Und da bin ich, und das ist auch nichts, was Laura jetzt super gut gefällt. Aber ich glaube, wenn du halt so spät angefangen hast, ist Schwimmen da sicherlich die Disziplin, ja. Und auf der anderen Seite hast du auch immer eine Stärke, die damit einhergeht. Und wir haben immer ein ausgeglicheneres Stärkenprofil von Leuten. Stichwort Taylor, ja, die sehr ausgeglichen
kommt gleich noch, Philipp.
Ja, die sehr ausgeglichen daherkommt. Ja, ja, so. Ja, ja. Und damit hast du ja ein Zielbild, wo du auch irgendwie hin willst. Ja. Und wenn du sagst, okay, du brauchst Fenster zur Veränderung. Und wenn Athleten wirklich kompetitiv sind, dann hast du auch die Möglichkeit, diese Fenster als Tür dann aufzustoßen und zu sagen, komm, lass uns doch nochmal da einen nächsten Schritt tun und so weiter. So, und wir haben bei vielen Sachen, glaube ich, schon viele Sachen sehr professionell aufgestellt und meint, also kann ich jetzt einmal sagen, dass ich gerne nächstes Jahr mit Laura ein paar richtig bumsschnelle Rennen einfach an den Start bringen würde bei der PTO, ja. Oder jetzt habe ich irgendwas von Ironman-Rennen.
Ja, da wollte ich euch nachher nochmal fragen, ob ihr da schon was wisst, ja.
Nee.
Okay, haben wir abgehakt.
Aber, also bei solchen Sachen, ich glaube, dass das Speed einfach die Währung ist. Es geht nicht darum, ob du es schaffst, sondern wie schnell schaffst du es. Ja? Einfach, was da geht. Und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon mal anklingen lassen, ich glaube, wir haben mit diesem, also wir haben viel mit Regeneration geschafft, wir haben mit diesem IHT-Training Sachen gemacht. Und
muss ich ganz kurz übersetzen?
Intermittent High Oxia und Hypoxia Training, und dazu haben wir so eine Wingwave Hypnose und dazu noch eine frequenzmodulierte
Musik. Wir laden dich nochmal ein, das müssen wir nochmal genauer betrachten.
Und damit kann man ziemlich cooles Zeug machen, und du brauchst im Prinzip dazu eine eigene Höhenmaschine, die aber auch gleichzeitig Sauerstoff anreichern kann, also so bis 32-33% in der Luft, ja. Und ich glaube, dass du, wenn du das halt auch noch in einen weiteren Trainingsprozess mit durchschleifen kannst, dann, also das ist natürlich immer weiter Technisierung und so weiter. Ich habe mich mit Olaf Alexander, habe ich kurz in St. Moritz getroffen gehabt im Sommer, und habe so gefragt, sag mal, machst du damit auch was? Ja, ja, und habe da das und das und das, und habe im Blutbild das gesehen, habe ich noch gar keine Ahnung von, weißt du so, aber okay, hat er auch schon, ist er da auch schon wieder drei Schritte von.
Bin der, done that, ciao.
Genau, ja. Aber ja, kannst du nutzen, wenn du von der Höhe kommst, dann kriegst du nochmal EPO-Spike da. Ja, gut. Also solche Themen einfach weiter zu spinnen, weil ich glaube, da ist halt einfach nicht Ende der Fahnenstange, sondern das ist einfach spannend, wie weit du das da reinkriegst und damit eben Wirksamkeit zu erzielen. So, und, ja, das sind Dinge, von denen ich glaube, dass sie einfach super spannend sind.
Ja. Unterschreibe ich wie immer, und könnten wir jetzt noch Ewigkeiten weiter
stricken. Das ist halt eine Boyband so.
Wir sind eingespielt heute.
Ja, es läuft.
Ja. Ja. Nein, natürlich ganz klar. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt vorher einbringen, weil ganz ehrlich gesprochen habe ich bisher, wenn ich an die Saison 2024 denke, habe ich an Organisation gedacht, weil klar, du hast für den einen oder anderen Athleten schon mal so, ich will gar nicht sagen einen Rennplan im Kopf, aber es gibt ja durch die Organisationsänderung, dass du zum Beispiel Frankfurt als Ironman-Rennen relativ spät im Jahr hast, erstmalig wahrscheinlich die Möglichkeit, realistisch sowas wie Rot und Frankfurt zum Beispiel zu machen. Also sowas habe ich irgendwie auf dem Schirm. Dann kam heute die neue Ironman-Serie, von der habe ich die letzten Tage schon, also hatte ich einen kleinen Einblick und wusste, dass das interessant ist, vor allen Dingen für die Leute, die bei Ironman auf der Langdistanz starten. Also ich glaube, wir werden da jetzt in den nächsten Tagen noch viel drüber diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass eine der Diskussionspunkte sein wird, dass das halt für 70-3-Athleten nicht sonderlich gut ist. Wer weiß, inwieweit sich die PTO und Ironman dieses ganze Spiel aufteilen und so weiter. Das sind halt so Organisationsthemen, politische Themen wegen mir vielleicht auch, weil jetzt kommt halt auch Prize Money dazu und alles, was so dazugehört. Also auch da geht es natürlich viel drum. Was ich sagen will ist, ich habe ansonsten ehrlich gesagt noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, was in 2024 sonst alles so passiert, weil ich ehrlich gesagt erstmal selber wieder den Moment brauche, dass ich rückblicke. Und dann gehört zu all dem, was Philipp gerade gesagt hat, auch immer dazu, dass man selber auch bereit ist, diese Schritte zu gehen, weil das heißt immer ganz viel eigene Energie aufzubringen, um diese ganze Expertise zu erweitern und das den anderen, also den Athleten zu vermitteln, das rüberzubringen, auch damit leben zu müssen, dass die das vielleicht nicht annehmen oder wie auch immer. Und alleine dieser energetische Aufwand, den man dafür betreiben muss, dafür braucht es auch mal kurz das eigene in sich gehen und auch überlegen, auch vielleicht ganz grundsätzlich, ich meine, du hast das letztes Jahr ja auch gehabt, ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, bin ich bereit, das zu tun? Und die Frage werde ich mir als erstes stellen. Also ich werde jetzt hier irgendwann dann, du hast gesagt, wir sind jetzt bei Sonntag, dann bin ich, erstmal habe ich morgens einen übermäßigen Kater.
Ja, ich hoffe, wir alle, ja.
Wenn der dann vorbei ist, dann fliege ich irgendwie Dienstag heim, dann weiß ich aber, dass an dem Samstag drauf direkt, also wenn ich ja quasi Donnerstag lande, an dem Samstag drauf das Portugal-Rennen ist, wo Patrick und Jan starten. Dann gehe ich davon aus, dass die Saison zu Ende ist. Und dann brauche ich Ruhe und dann beginnt die Frage an mich selber nach ausreichender Ruhe, ob und wenn ja, wie ich das nochmal machen will. Weil ich habe mir irgendwann fest vorgenommen, mir die Frage jedes Jahr zu stellen, weil der schlimmste Fall wäre tatsächlich, weil so eine Saison ist lang und wenn du nicht bereit bist, das zu tun und auch nicht ganz bereit bist, diese Energie dafür aufzubringen, dann wirst du es sehr schlecht machen und dann ärgerst du dich von der gefühlt zweiten Woche an, wenn du feststellst, du machst es jetzt gerade schlecht. Und deswegen bin ich da noch gar nicht so sehr in 24. Wie gesagt, bis auf jetzt so, wird schon, also mit ungern mit einer 2,30er Marathon irgendwie nach Hause gehen, sondern die 2,29 würde ich mir ungern nehmen lassen zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich auch angefixt bin, keine Frage, die mich dann natürlich auch echt hart motivieren.
Kommt schon in Portugal, ganz einfach.
Nein,
habe ich schon angekündigt. Der neue Schuh ist doch jetzt schon
getestet. Habe ich angekündigt, dass ich dann stinksauer bin. Ey, wenn ich nicht dabei bin, dann würde mich das ärgern. Ein Spaß beiseite, das wäre grundsätzlich schön, aber ich glaube, wir würden vielleicht noch eine andere Bühne finden, bei der das noch ein bisschen angebrachter wäre, das zu brechen. Und bis dahin gehört ja auch noch eine Menge dazu. Und bis dahin auch, ich meine, man redet da jetzt da so lax drüber, aber um das halt zu schaffen, muss noch eine Menge passieren quasi, die man dann auch immer wieder, und wenn es nur das Gleiche richtig machen ist, wie man, also ohne jetzt vielleicht Innovation da reinzubringen, egal ob es jetzt ein neuer Schuh ist, eine neue Methode, in was auch immer, du musst das ja erstmal nochmal genau so richtig machen, wie du das vielleicht dann schon mal gemacht hast, um dahin zu kommen, wo du gerade bist. Und auch da gehört eine Menge Energie dazu. Und wie gesagt, wird erstmal die Frage kommen, ob ich das mache und also im quasi einzig jetzt gar nicht bezogen auf Athleten, sondern vielleicht ganz grundsätzlich und
die muss ich mir erstmal beantworten. Ich finde, da gehört auch jedes Jahr Mut dazu. Also ich meine, es hat ja nicht ganz unerfolgreich die letzten Jahre gewesen als Coaches und da muss man auch sagen, man kann auch irgendwann mal sagen, so, ich gehe jetzt erstmal von der Bühne. Jetzt habe ich sehr viel erreicht und dann komme ich in ein paar Jahren wieder, wenn, weiß ich nicht, die drei Kids ein bisschen größer sind, etc. pp. und ich wieder mehr Freiheiten habe.
Ja, und lass mal ganz offen sprechen. Das ist, na klar, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir jetzt rückblicken auf das letzte Jahr, dann fällt uns bei Laura ein, fallen uns Siege ein, so wie Philipp das eben schön gesagt hat, im Kraichgau, in Südafrika. Aber ganz ehrlich, da sind auch eine Menge Erlebnisse dabei, die einfach richtig beschissen waren. Und wo ich erinnere mich an mein Wochenende auf Ibiza, wo ich 4 oder 5 Athleten am Start hatte, die entweder scheiße gewesen sind oder das Rennen vorzeitig aufhören mussten. Und da bin ich nach Hause geflogen und habe mich gefragt, was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich? Also, was ist hier eigentlich alles verkehrt? Warum tue ich mir das an? Und warum bin ich nicht besser zu Hause geblieben? Und lohnt sich das noch? Und das meine ich jetzt wirklich todernst. Ja, also das sage ich jetzt nicht einfach übertrieben, sondern da habe ich auch durchaus harte Selbstzweifel gehabt, ob das hier alles so richtig ist. Und ich will ganz ehrlich sein, die haben halt angehalten, weil dadurch, dass du das ja in der breiten Masse erfährst, das ist nicht ein DNF, weil einer einen Platten hatte. Fair. Es liegt nicht in meiner Hand. Oder nur zu einem ganz, ganz geringen Maße. Aber Ibiza war einfach eine knüppelharte Niederlage und wirklich ein Schlag in den Nacken. Und ich habe bis zu 73 WM gebraucht, wo dann zweimal Podium, weil dann auch zwei verschiedene Athleten, also da konnte man jetzt auch nicht von einem Glückstreffer sprechen, sondern das war dann schon irgendwie gut, es hat gut funktioniert. Und danach war ich im Reinen mit mir und danach habe ich gedacht, okay, cool, jetzt ist die Saison eigentlich gewonnen. Jetzt kommt noch Nizza und das wird auch gut und dann kommt auch noch Kona, das wird gut. Aber dann war ich zumindest schon mal auf der Habenseite irgendwie emotional auch ein Stück weit. Und das sind halt alles Aufwände, die man betreibt und die man auch so natürlich nicht nach außen sieht.
Es sind ja auch geile Bewertungen. Also jetzt nochmal ein paar Sachen. Wenn ich das im Nachklapp bei dir sehe, also Ibiza kann ich 1a nachfühlen. Also es ist, ja, du gehst halt ohne den Lohn deiner Arbeit nach Hause und Total. Du hast ja relativ wenig Anlässe dabei, wenn du das so willst. Patrick wurde im Kraichgau von Rico Bogen geschlagen.
Klar.
Who the hell was Rico Bogen? Ja. Also natürlich jeder, der DTU-Kader kannte, weißt du, wusste natürlich, also dass der Typ das Ding dennoch vorne so steht, ist, war da geil, ja. Klar. Aber die Einordnung dieser Leistung fand ja auch erst 3 Monate später statt. Ja? Und bis heute tut sich sicher das Ausland schwerer damit als die Deutschen mit diesem Dreierpodium von den Jungs. Und das war stärker, als es dann manche hinterher geredet haben. Ja? Ja. Und das haben wir, ich glaube, wir haben darüber geschrieben, ja? Dass die Leistung von Patrick ja schon auch in Rot Bombe war. Ja? Also, weißt du, von den Sachen, ja, aber auch das ist, das geht ja ultra schnell unter, ja? Wenn ist noch ein Jan in Rot. Dann macht ein Jan, einen Magnus eine Fabelzeit, ein Sebi macht sein letztes Rennen, ja. Platz 2 oder auch, sag ich mal, auch Lauras Leistung in Rot, wir sind damit nicht zufrieden oder sowas, aber am Ende ist das eben part of the game, ja, aber dennoch, das halt dann halt wochenlang nach. Und wenn du und ich glaube, das Zweifeln ist ein geiler Treiber, aber der ist auch anstrengend.
Kostet auch, ja. Ich habe mich die Tage hier mit Flo drüber unterhalten und wir hatten heute Morgen auch Podcast-Aufnahme von Irgendwas mit Laktat, seinen neuen Podcast. Mal kurz ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Und genau darüber haben wir uns gesprochen, dass der Sport nicht nur sportlich schneller wird, sondern in allem, ob das jetzt medial ist, ich meine, wir sind Teil davon, was wir gerade machen. Das gab es vor 10 Jahren jetzt in der Breite nicht. Es ist jeden Tag irgendwas mega und immer geiler, sag ich mal. Da versuchen wir uns ein bisschen zurückzuhalten mittlerweile, aber das ist extrem schwer und als Coach bist du immer nur so gut wie das Ergebnis des nächsten Rennens und das ist natürlich ein extrem hoher Druck, aber ich finde das super und es geht ja fast schon so einen philosophischen Ansatz, aber ich will nicht trotzdem cutten hier, vielleicht können wir das irgendwann nochmal aufgreifen.
Oh, du hast viele Podcast-Folgen.
das wird eine ganze Serie, aber ihr seid ja jetzt eine Boyband und man kann euch hier dann buchen wahrscheinlich. Und das ist die vorletzte Frage vor der Schnellfragerunde, die ich mir für heute überlegt habe. Was nehmt ihr oder was, also vielleicht übereinander oder auch von anderen Coaches, gerne auch international? Das hat Björn, glaube ich, heute gesagt, dass er da im Schwimmen viel gelernt hat jetzt oder amerikanische Trainingsphilosophie, glaube ich, hast du heute Morgen genommen. Welche Unterschiede zu oder von wahrgenommenen Philosophien, so ist es, glaube ich, richtig. Also man weiß ja nie, was denn der andere Coach denn wirklich macht, was im anderen Trainingsplan drinsteht. Schaut euch an, nehmt ihr, testet ihr, was war das in den letzten Jahren? Also könnt ihr auch anonym sagen, könnt ihr auch inhaltlich sagen, könnt ihr auch ein klassisches Beispiel an Namen nennen. Habt ihr da ein Beispiel?
Sag, also ich komme jetzt gleich verquer, Philipp, deswegen sag du erst was. Aber, oder ich fange vielleicht an, also ich will ganz ehrlich sein, ich verfolge das alles nicht so. Also ich habe da auch keine Kapazität für, mir das großartig anzugucken, was alle anderen so tun. Und wenn du mich jetzt, also ich weiß nicht, wie viele als selber Triathlon-Podcaster möglicherweise.
I feel you.
hatte ich in meinen schlimmsten Träumen nicht gedacht, dass ich mich als sowas bezeichnen müsste jemals. Aber ich glaube,
das finde ich schade übrigens, dass du dich so...
Philipp, du sagst, ich hasse das auch. Es ist auch
nein, das gleiche, ist ja, weil das ja immer so, Gefühl. Also man macht das gerne und ich mag das Inhaltliche daran, also ich mag das rüberbringen und anderen Leuten helfen.
Ja.
Aber das Geltungsbedürfnis ist doch zu klein, als dass ich mich gerne so nach außen darstellen wollen würde. Weißt du, wie ich meine? Also ich fühle mich ein bisschen unangenehm damit, dass man das Gefühl haben könnte, dass man das, also das wäre jetzt auch blöd, wenn man leugnen würde, dass nicht ein bisschen Geltungsbedürfnis vielleicht jetzt auch auf inhaltlicher Seite dann da ist. Aber was ich sagen wollte, ist, die Triathlon-Podcasts, die ich in diesem Jahr gehört habe, die kann ich ganz locker an einer Hand abzählen. Also
Coaches Corner war immer dabei.
Und das tut mir jetzt leid, wenn ich Nein sage. Aber ich darf auch, okay. ich muss auch Frank Wechsel sagen, dass ich Carbon und Laktat nicht höre. Und ich muss auch jedem anderen sagen, dass ich das wirklich einfach nicht höre, weil ich auch zugegeben dafür keine Energie habe. Ich verbringe mit diesem Sport sehr große Hauptteile meines Lebens und das halt 7 Tage die Woche ohne Pause, weil sich das einfach nicht ergibt, weil du hast Rennen an Wochenenden, du hast die tägliche Arbeit unter der Woche, du hast genügend Kram rund um das Profitum-Leben, was du ja auch mit dem eigenen Unternehmen und so weiter, da geht es auch den ganzen Tag um Triathlon. Und deswegen muss ich echt gestehen, dass mir das auch ein Stück weit egal ist, ehrlich gesagt. Dafür braucht es aber wiederum natürlich den eigenen Weg oder den Beweis, dass es funktioniert. Also wenn ich den nicht hätte, dann, also wenn ich nicht wüsste, dass das auch erfolgreich sein kann, ohne nach links und rechts zu schauen die ganze Zeit, dann würde ich mir mehr Sorgen machen, dann würde ich das vielleicht gar nicht machen.
Ich finde die Antwort übrigens ziemlich gerade raus und was ich interessant finde daran ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade beschreibst, kannst du aber nur eine gewisse Zeit durchhalten, weil du ein Fundament hast an Wissen, was du jetzt gerade zur Anwendung bringst und ab einem gewissen Punkt wirst du da hinkommen, dass du, und den Punkt hatte ich irgendwann bei den Sachen, dass ich gesagt habe, und ich bin da in keinem Schritt irgendwie weiter, nur ich habe einen anderen Weg, ja, weil du hast ein Unternehmen früher gegründet als ich. Ich glaube, ich war ein bisschen früher im Coaching bei den Pro-Athleten, ja, so dass das sind andere Bedürfnisse. Ja,
ganz klar.
Und bei den Sachen, was dabei halt super interessant ist, was sind deine Quellen? Und das war, ich glaube, Jack Kelly habe ich da auch furchtbar enttäuscht, weil der wollte immer, dass ich über andere Podcasts bescheide. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Ich habe einen einzigen Podcast davon gehört. Ja. Und das war der Podcast mit Olaf tatsächlich, ja. Den ich mir da mal angetan habe. Und das war's. Ja, und ich schaue sogar.
Den habe ich auch gehört.
Den habe ich mir aber einfach auf einer langen Autofahrt reingetan. Ja. Und andere Dinge habe ich, also konsumiere ich nicht. Ich konsumiere auch Sportergebnisse wirklich viel. Dann schaue ich mir Fußball tatsächlich Sachen an. Ja. Aber dann war es das ziemlich krass, was es in den Sachen ist. Und dann versuche ich mir ganz bewusst Einflüsse zu holen, wo ich mehr tiefer einsteige. Ich habe vorhin den Topic mit der Regeneration gemacht. Ja. Oder zweite Sache, ich habe mir jetzt seit 3 Jahren jedes Jahr ein Jahrescoaching für mich noch dazu gebucht, in Anführungsstrichen, ja, aber jemanden gesucht, der mich durchs Jahr begleitet.
Also jetzt nicht als Triathlon-Coach, um dass das alle richtig verstehen.
Nein.
Ja, nur, ja. Ich wollte es nur erklären.
Genau, sondern mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Also ich habe im ersten Jahr im Prinzip mit so einem Mix, das war Teil Business und dann war es viel im Thema Kraft und dann ging es ganz viel Richtung Persönlichkeitstraining und dann ging ganz viel, wie geht's mir, wo bin ich da unterwegs? Und ein Teil davon ist, dass ich besser für mich sorge bei den Sachen. Und ich glaube, ja, ich habe es ja gesagt, letztes Jahr habe ich einfach Ende des Jahres einmal machen müssen und habe jetzt gerade 2 Athleten.
Ja, würde ich gerne, wenn wir dich einladen, nochmal in Ruhe genau drüber sprechen. Finde ich sehr, sehr gut. Also wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Nur das ist aber diese Entwicklung und du musst aber dann irgendwann ja wieder nachgehen, um wieder dahin zu kommen, also um dann an dieser Entwicklung da zu sein oder zum Beispiel die Sachen, warum habe ich als Trainer noch keinen Hawaii-Sieg? Ja?
So, also, nervt mich auch knüppelhart.
Mich nervt es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. sondern viel eher ist die Frage, wie kommst du noch weiter? Ja. Ja? Also das sind andere Parameter, die mich da jucken würden, aber wo waren die Stellen, an denen du gut warst, das weißt du meistens, aber wo waren die Stellen, an denen es halt eben auch Reibung gab, ja? Und wie kannst du das besser organisieren? Ja, und,
wir können auch noch Stunden drüber reden, warum das manchmal auch gar keinen. Also ich glaube zum Beispiel, ich habe eben lange hier mit Ian O'Brien gesprochen, dem Coach von Taylor Nipp, sage ich jetzt einfach so. und die Herangehensweise ist ja einfach eine ganz andere. Also da sind alle Athleten an quasi einem Ort. Da sind alle Athleten so, dass du denen morgens ins Gesicht gucken kannst um 7 Uhr, wenn die ins Wasser springen und so weiter. Das ist ja auch eine Art von, mag man jetzt Philosophie nennen, ja oder nein, aber es ist ja eine ganz grundsätzlich andere Art, wo ich denke, hey, das ist cool, ich würde mich gerne im 1:1 mit den Leuten austauschen und möchte gerne von denen, also möchte mich einfach mit denen unterhalten, weil das auch gute Typen sind. Aber ich wüsste ja auch, dass ich große Teile davon nicht übernehmen könnte, weil das Prinzip einfach ein ganz anderes ist. Und dann noch, was du gesagt hast, Philipp, unterschreibe ich natürlich, wie schon das 44. Mal heute. am Ende des Tages muss man ja auch immer sagen, was wir ja als gemeinsame Quelle haben. Und jetzt kommt der Kreis, der sich beim Podcasten schließt, warum ich das gerne mache, ist, weil ich meine Hirse dafür anstrengen muss, manchmal für gewisse Folgen irgendwas zu recherchieren. Und dann, ich habe mich in den, also die Uni habe ich verlassen 2012 und ich würde sagen, bis 2020 dann zum Podcast-Start jedes Jahr deutlich weniger mit der aktuellen Wissenschaft auseinandergesetzt, weil dann halt ihr kennt es selber, dann kommt die Unternehmensgründung, dann kommen irgendwann existenzielle Dinge, die du, dann musst du dich halt mehr mit dem Finanzamt und mit dem deutschen Steuersystem auseinandersetzen, weil das halt einfach gerade notwendig ist. Und dann bleibt halt keine Zeit, für, oder vielleicht nicht keine Zeit, aber weniger Zeit als vorher, um dich mit deiner eigentlichen Passion auseinanderzusetzen und dazuzulernen im, wegen mir, sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Bereich. Und das klappt jetzt wieder gut. Und ich glaube, da ist ja ganz oft so, ich meine, das würden wir hier wahrscheinlich alle unterschreiben und wir können auch einen Dan hinzunehmen, der wird es vielleicht auch ansatzweise unterschreiben. Aber das ist ja auch irgendwo unsere gemeinsame Quelle, die wir haben. Also es muss nicht immer das gleiche Thema sein. Wir müssen uns nicht mit dem gleichen Thema auseinandersetzen, aber alleine Wissenschaft als solche ist ja etwas, auf das wir uns berufen und was ja die Expertise auch ein Stück weit ausmacht. Jeder transferiert es anders, jeder hat andere Schwerpunkte, mit denen er sich auseinandersetzt und so weiter. Aber am Ende gehen wir oft genug hin, klicken PubMed ein bei Google und gucken da, was wir da jetzt gerade Interessantes Neues finden können, um es dann zu benutzen. Voll, ja. Und da bin ich manchmal ein Fan davon, das dann lieber aus der Rohfassung zu haben und das halt als Primärquelle zu benutzen und es wirklich aus erster Hand gelesen zu haben und für mich auch zu überlegen, wie ich das jetzt anwenden kann, als dass ich den Umweg gehe und mir denke, ah, da gibt es irgendwie Richard Laidlaw, der jetzt gerade, um nur ein Beispiel zu bringen von jemandem, also der fällt mir jetzt nur als erstes ein, weil das jetzt noch nicht der klassisch etablierte Triathlon-Coach ist, an den wir alle denken. So, wir denken an Dan, na klar, und wir haben genügend andere Trainingsgruppen, die uns dann einfallen, über die wir uns unterhalten würden, aber mich interessiert es jetzt relativ wenig, wie Richard das macht, weil auch natürlich klar ist, das funktioniert von ihm, für ihn, also für Sam. Und ab dann ist es mir wirklich herzlich egal. Offensichtlich hat es geklappt. Aber
das wird ja genau an dem Punkt interessant, wenn er jetzt 3, 4, 5 Leute machen würde. Also das ist ja auch genau der Beweis, weißt du, kannst du es bei einem, ja, okay, das ist, mag noch irgendwie so ein Zufallstreffer sein, ja, und die zwei, oder ja, aber das dann halt mehrfach zu zeigen und das auf einem hohen Niveau zu zeigen oder auch mehr Athleten, ja, das ist ja der Status, den sich dann erarbeitet hat, ja, wo du einfach sagen kannst, okay, wenn der eine Athletin vorbereitet hat, okay, die hat das Messer zwischen den Zähnen am Samstag, ja.
Ist halt, also und die werden halt alle Weltklasse quasi oder mindestens
ja, natürlich zieht er halt auch inzwischen ne? solche Leute an, weißt du, das hat ja eine Lucy jetzt auch schon als sehr fertige Athletin bekommen, ja, aber auch das hat er, ist ja nicht, Lucy ist ja nicht zu ihm gegangen, weil er das nicht ausstrahlt, ja.
Und die Herausforderung ist ja manchmal nicht kleiner, weil der Druck ist halt schon da.
Also natürlich.
Ich erinnere mich an 2019, wo Patrick mich gefragt hat und oder wir die ersten Gespräche hatten und ich habe mich ganz lange und oft gefragt, was bedeutet das jetzt für dich als Coach? Weil auf einmal sind die Medien da. Vorher konnte ich das in Anführungsstrichen für mich machen und das war halt bedeutend viel weniger als das, was dann da kam. Und du musst dir halt dessen bewusst sein, dass du auch die Frage bekommen wirst und das ist bis heute nicht passiert, dass ich in die Fußstapfen treten konnte, als dass Patrick noch kein Weltmeister geworden ist. So wie du es gerade gesagt hast, der eigene Prozess ist dir klar. Du bewertest das Rennen in Nizza, die Rennen in Rot, in Tulsa, in wo auch immer. Natürlich auch gut, aber trotzdem, also man merkt es ja immer, je nachdem, mit welchem Medium man zu tun hat. Je näher die am Triathlon sind, desto eher verstehen die, dass da auch Entwicklung stattgefunden hat. Aber du hast genauso gut die dann doch eher breit gefächerteren Medien, die dann sagen, ja gut, er ist zweimal Weltmeister geworden und dann hast du es nicht nochmal hingekriegt. Also war der vorher offensichtlich besser. Fair, war er. Also er hat es halt auch ganz klar in den Jahren halt besser gemacht, ganz klar. Hatte ich die Möglichkeit
das nicht. Das hast du jetzt gesagt.
Ja, also, nein, aber nur mal, die
ich glaube, das würde der Philipp und auch ich jetzt nicht so unterschreiben.
Die Fußstapfen sind groß und auch da muss man ja sagen, wir sind bei Philosophie und auch da muss man ganz klar sagen, ich meine, ich durfte das bei Patrick erleben und es gibt genügend Momente, wo ich bin mir erstmal sicher, dass Fares und ich zwei sehr unterschiedliche Typen sind. Also sehr
vermutlich.
So, und ich glaube aber auch, dass, lass uns mal ganz kurz zurückgehen, um zu beschreiben, was ich meine. Patrick war damals in einer Situation, wo der in diesem Sport ganz aus Versehen auf einmal sehr erfolgreich geworden ist. Dann jemanden an seiner Seite zu haben, der quasi wie der große Bruder ist, der auch überall hinkommt und erstmal für sich schon mal scheint, weil es ist der große Fares. Und auch der zieht erstmal Aufmerksamkeit und der kann vielleicht auch erstmal Aufmerksamkeit abwenden von jemandem, der jetzt hier gerade absolut neu ist. Und ich glaube, dass das total Sinn gemacht hat und dass ich diese Rolle so niemals weder hätte einnehmen können noch einnehmen könnte. Also du würdest niemals neben mir stehen und die Leute würden sagen, ach guck mal, das ist der Björn, und wie auch immer. Weil ja, nichts erreicht in dem Sport, ja, also als Athlet selber, überhaupt keine Historie. heute muss ich mich weniger vorstellen als vielleicht noch vor 4 Jahren, aber da musstest du schon noch, also nicht, dass man jetzt bewusst gekämpft hat, aber klar, es war halt, ist halt eine andere Herangehensweise gewesen und das war in den Zeiten sehr gut und ich glaube, dass das für Patrick sehr gut war. Und das, was ich immer wieder sage jetzt in dem Zusammenhang ist, es war unendlich weise von Patrick und klug, an gegebener Stelle, so wie ich es eben selber gesagt habe, darüber nachzudenken, ist das jetzt noch die richtige Lösung oder muss ich vielleicht etwas anderes machen? Und der Schritt ist ja riesig. Ich meine, du brichst eine Beziehung in irgendeiner Form ab vielleicht, du musst erstmal eine neue aufbauen, die muss auch erstmal funktionieren. Das Vertrauen startet immer bei Null in solchen Situationen. Und deswegen so viel zum Thema Philosophie. Und Fares wird anders gewesen sein als meine, ganz sicher. Jetzt hat er es mit dem Athleten geschafft, erfolgreicher zu sein als ich auf dem Papier, Punkt. Trotzdem, glaube ich, haben wir das beide irgendwie ganz gut gemacht und vielleicht waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was dann aber von Patrick ein Stück weit auch getrieben war. Und das rechne ich Patrick, also das erkenne ich ihm hoch an, weil da gehört auch eine Menge dazu, um das so,
total,
um das so zu machen.
Total. Ja, vielen Dank auch dafür deine Offenheit. Ich würde sagen, die Schnellfragerunde, die sparen wir uns heute, aber letztes Thema. Ja, das ist, ich hätte auch einfach nur hier hinsetzen lassen können und dann wäre es gut gewesen, aber es freut mich sehr, weil es echt eine sehr angenehme Atmosphäre hier ist mit euch. Taylor Nipp, wir haben es eben gesagt, ich sag's mal so, das ist nämlich quasi, da schließt sich der Kreis, ich habe das ja nochmal am Anfang wiederholt, was du gerade gesagt hast, stärkstes Feld ever. Ich finde es gut, dass sie da ist, weil wer weiß, ob das alles nochmal so kommt. Und das scheint ja jetzt die nächste Person zu sein, so wie wir das jetzt in anderen Formaten gesehen haben. Also eine Ashley Gentle ist ungefähr mindestens so auf der Höhe, würde ich mal sagen, auf PTO-Niveau, vielleicht etwas schwächer. Aber insgesamt finde ich sehr, sehr gut, dass jetzt auch schon die nächste Generation am Start ist, so wie es letztes Jahr hier die Norweger waren, wo Jan leider gefehlt hat. Das wäre auch sehr, sehr spannend gewesen. Ich glaube, es war jetzt dieses Jahr ein Jahr vielleicht zu spät. Und dann waren die Norboys nicht da, wie auch immer. Wie seht ihr sie? Wie schätzt ihr es ein? Ich habe schon ein paar Mal das Beispiel von Luc van Lierde gehört, der hier hingekommen ist, ohne eine Langdistanz gemacht zu haben und hat dann, glaube ich, in seinem ersten Jahr gewonnen. Hat Bob Babbitt natürlich das Triathlon-Archiv dieser Welt gesagt zu ihr. Sie wusste es natürlich nicht. Sie ist ja auch eine ganz, finde ich, eindrucksvolle Persönlichkeit, auch sehr, sehr anders als viele anderen. Ist sie, also auf dem Radar ist sie vermutlich, aber wie stark schätze sie ganz real, wirklich ehrlich ein?
Macht. Das ist gemein.
Nein, ich kenne
keine. Also, erstmal, du hast es passend gesagt, es ist fantastisch, dass sie hier ist und ich finde, das, was sie da jetzt in den letzten Jahren, also jetzt mal aus dem Ironman-Kosmos gesprochen, sage ich mal, ne, wir können jetzt noch über jegliche WTS-Rennen und so weiter und so fort sprechen, aber und über Olympia. Ja, das hat einfach frischen Wind da reingebracht. Das war immer beeindruckend. Das war auch immer beeindruckend, mit welcher vermeintlich naiven Art und Weise. Ich erinnere mich an, ist sie letztes Jahr 73 Weltmeister geworden am Rennrad, wenn ich nicht falsch bin, und noch mit Aufliegern gefahren ist. Auf jeden Fall hat das.
Nee, war beim Collins Cup.
Oder war beim Collins Cup auf der schlimmsten Strecke mit dem Rennrad quasi das Rennrad zu nehmen und alles zu torpedieren und, glaube ich, im gleichen Match zu sein mit Daniela Rief und sie auf dem Rad durchaus kurz einmal einzunorden, wo, ne, also ich meine, wovon reden wir? Das braucht keiner weiteren Beschreibung. Und das fand ich immer sehr erfrischend in jedem Fall. Deswegen ist es schön, dass sie hier ist. Das bringt nochmal irgendwie so, sie wird das Rennen auf jeden Fall beeinflussen in hohem Maße. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass hier gehört vielleicht auch manchmal ein kleines bisschen, vielleicht wisst ihr alle, dass ich dann falsch bin. Wenn wir jetzt hier Samstagabend haben, könnt ihr sagen, dass das verkehrt war, was Giesmann gesagt hat. Aber ich glaube, hier gehört eine Menge Erfahrung dazu und ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber ich sage es jetzt einfach mal so, aber je stärker wir sie reden, desto schwächer vermeintlich reden wir die hier halt einfach super erfahren unterwegs sind und die hier in den letzten Jahren schon ganz hervorragende Leistungen abgeliefert haben. Und ich glaube, deswegen würde ich persönlich sagen, ich wünsche ihr das Beste und es ist alles, also einen zweiten Platz gerne hinter Kett, aber trotzdem bis dahin das Beste. Aber ich glaube halt auch, dass das jetzt hier für mich nicht überraschend wäre, wenn sich das nicht so ausgeht, wie man das jetzt gerade vielleicht in der ganzen Euphorie und so weiter und so fort erwarten würde, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht mangelnde Erfahrung, die sie hat hier auf der Insel, auch an dem Samstag halt ja, die ein oder andere Herausforderung für sie mit sich bringen wird.
Du merkst, Philipp zuckt schon, ne?
Und wie gesagt, deswegen alles Beste. Sie ist für den Sport total wichtig. Aber ich glaube, wie gesagt, auch am Samstag hier, würde sie jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz nach vorne irgendwie einordnen.
Damit ist schon wieder viel gesagt. Vielleicht additiv dazu. Was von der Ergänzung, ich glaube, die Frage ist, sie muss halt, wie weit sie angeleitet ist. Ja? Wie weit ist da jemand, der da auch eine Führung reinbringt in das Rennen? Weil das ist, glaube ich, alles entscheidend. Weil wenn ich mich jetzt in sie reinversetzen würde, ja, ich könnte mir überlegen, ob ich mit Lucy schwimme. Vielleicht schwimme ich auch ein bisschen langsam, fahre dann mit Daniela Rief Rad und renne dann zu Lucy. Also so, das ist ja ein bisschen so Pepi Langstrumpf. Ja? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Deswegen schließe ich mich deiner Sache sehr weit an, was, glaube ich, schon beeindruckend ist, wer so eine Power auf dem Rad hat. Wissen wir auch, dass halt einfach, wenn du einfach nur weißt, okay, ich bin bei der Zahl safe und schieb oben genug rein, dann kann es halt auch einfach so werden wie Gustav, der sagt, okay, wenn ich aus dem Energy Lab ausbiege, dann laufe ich 5 Kilometer 3,20. Und den Knoten, also so diesen, der weiß ja halt nicht, dass es da heiß ist, ja, und dann macht es halt dann einfach, ja, so. So ein bisschen war das ja so, ja. Und wir haben halt einfach eine Verbesserung der Bestzeit, also einfach so eine Schallmauerverbesserung, ja. Und klar, eine Dani mit der Rotform kann das Ganze da hinfeuern und aber ja, am Ende ist das mit dem das Thema Erfahrung, glaube ich, hier schon auch eine Sache. Wir haben einige Windtage jetzt hier auch gehabt und das sind so Dinge, wo ich mich sehr drauf freue, wenn das eintritt mal und wir einfach auch mal wieder ein hartes Jahr haben und dann bitte auch mal eine 8,30, also nicht nur eine 8,30, 8,33 war es ja letztes Jahr und wie wäre es denn, wenn hier ein Siegzeit mit 8,55 rauskommt? Ja, das ist ja auch nochmal ein
Ding. Da warten alle, glaube ich, ein bisschen drauf. Außer dem Damen.
Ja, nee, aber wenn das mal passiert, genau. dann ist das ein ganz anderer Grind nochmal, der auf einmal an den Start kommt. Ja. Und
Björn, weißt du deine Frage an Philipp?
Ja, auf jeden Fall.
Los geht's.
Und ich hatte schon mehrere heute, ehrlich gesagt, aber wir haben schon so viel miteinander gesprochen. Was mich tatsächlich interessieren würde, was Öffentlichkeitsrelevanz hat, sonst frage ich Philipp das lieber privat, die anderen Sachen, die mich interessieren. Wenn es nicht Triathlon wäre, welche Sportart würdest du präferieren, um, ich sag mal, in der zu arbeiten? Klingt jetzt so ein bisschen plastisch. Klar ist das Arbeit, was wir machen, aber man steckt da viel Energie und Euphorie und so weiter ein. Was wäre deine Präferierte?
Also ich bin ja schon relativ weit. Ich habe einen Olympiasegler. Mhm. Ich habe immer im Cross-Country-Mountainbiken im Weltcup. Ich habe einen 1500er-Läufer, da bin ich nicht
Headcoach. Du musst ja eine aussuchen.
Dann habe ich voll Bock auf Fußball.
Okay.
Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum. Dieses Spiel und Team und solche Sachen jucken mich schon richtig. Und ich glaube, dass dieses Entwickeln von Teamsportlern wie ein Individualsportler mit den Potenzialen, die da sind, finde ich geil. Das, ich glaube, da geht richtig was.
Ich glaube, das sehen viele Coaches da draußen so. Also könnte ich mir auch relativ gut vorstellen. Nicht im Fußball tatsächlich, sondern vielleicht eher im Basketball oder so. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Andersrum.
Ich hole ein bisschen aus. Ich habe das deutlich andersrum gemacht. Ich war erst Lehrer, bin dann Trainer geworden, habe dann ein Unternehmen gegründet. Was bist du lieber, Coach oder Unternehmer? Und wo siehst du die, also ganz einfach, der Unternehmer ist für mich gerade die Höllenherausforderung. Und wo siehst du dich und was hast du da erlebt? Und bist du eher Coach oder eher Unternehmer? Was bist du da?
Wenn ich da ganz kurz noch mich anschließen kann, ich finde das nämlich sehr spannend, wie häufig wird dir die Frage gestellt, was du gerade bist?
Wenn ich Licht im Moment habe, frage ich mich die selber manchmal.
Du brauchst ja einen Windkanal, dann hast du so eine Firma, die noch 3 Standorte in Deutschland, also es ist ja wirklich, hast noch einen Podcast, hast Profis, also das ist, ja, also hast viele Bälle in der Luft.
Ja, und ich meine, ehrlich gesprochen ist das ja, ich meine, ihr kennt das selber auch, aber dann, man muss sich da die Frage immer wieder stellen, ich mache das nur so lange, wie ich von mir selber sagen kann, dass ich das gut mache. Und ich passe das jedes Jahr aufs Neue an und überlege, wo landet jetzt eher so ein Stück weit der Schwerpunkt. Also ich fand Profisport jetzt interessant, aber nochmal, wie gesagt, das ist auch irgendwas, wo du dich fragen musst, ob da Aufwand, Ertrag, Leidenschaft, Energie und so, ob das immer wieder passt. Ich bin super gerne Coach, also ich mag das, mochte das früher schon immer extrem gerne, Leute irgendwie anzuleiten, zu unterstützen, motivieren muss man ja gar nicht so viel, also zumindest nicht im Triathlon, aber ne, wenn wir jetzt im Fußball vielleicht wären, zum Beispiel, wäre das ja gegebenenfalls was anders. Jetzt nicht, dass sie weniger Motivation haben, aber da hast du halt ein Teamgefüge, da ist nicht jeder gleich. Deswegen mache ich das schon extrem gerne. Ich glaube, ich bin höchstens ein okay guter Unternehmer, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich bin ein guter Stratege. Das habe ich irgendwie so über die Jahre hin und wieder festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Und ich habe gerne den Überblick und ich glaube auch mittlerweile die Szene verstanden zu haben. Und ich habe auch so ein kleines bisschen Unternehmertum irgendwie verstanden über auch viele schmerzhafte Erfahrungen, die man dann irgendwie gesammelt hat. Was wiederum für die Lebenserfahrung extrem gut war, muss ich sagen. Also das hat mich gefühlt älter gemacht im erfahrenen Sinne und das ist auch gut und das hat auch geholfen. Aber ich glaube, es gibt da auch ganz viele Sachen, die ich nicht gut mache. Ich bin kein guter, im Unternehmen kein guter Menschenführer zum Beispiel. Also jetzt ganz offen gesprochen, das könnte man viel besser machen, aber ich glaube, ich kann das nicht. Also das passt auch von der Persönlichkeit, glaube ich, nicht so gut. Weil das ist halt ein Stück weit anders als im Sport, dass du bist halt auch ein Stück weit anders committed irgendwie, ne? Also du hast jetzt im Sport, wenn du einen Profisportler hast, dann weißt du, es brennen alle für das gemeinsame Ziel. Und ich glaube, im Unternehmen ist es natürlich schon so, dass das ist ja auch erstmal ein Job und das ist ja fein und fair und normal. Aber das war für mich auch eine Sache, die ich erst lernen musste, dass jetzt nicht alle, die da kommen, mit denen man so zu tun hat, jetzt brutal für dieses eine Ding brennen und es halt als, und jetzt ohne, dass ich jemandem auch nur in Ansätzen die Motivation absprechen wollen würde, ich habe fantastische Mitarbeiter, die ich alle, ich meine, Jonas zum Beispiel ja mit hier, auch Eva mit hier, das ist ein fantastisches Umfeld, es macht extrem viel Spaß, aber ich glaube, man könnte das noch deutlich viel besser machen. Also das ist zum Beispiel irgendwas, wo ich gerne auch podcasttechnisch immer mal wieder reinhöre und dann schon merke, dass mir dafür auch zum Beispiel im Moment noch, vielleicht klappt es ja mal irgendwann, aber auch Zeit und Energie einfach noch ein Stück weit fehlt. Ich habe zum Beispiel, also wir sprechen jetzt über 3 Standorte und einen Windkanal, das sind dann 4 Standorte. Easy. Aber das, na, das ist auch eine Sache, die dadurch das Ganze zum Beispiel extrem erschwert, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe. Also ich habe am Anfang völlig unterschätzt, was es bedeutet, dass du die Leute nicht täglich an der Kaffeemaschine siehst. Und das ist halt einfach eine Sache, die halt Sachen leichter und schwerer machen können. Ich meine, du hast die Nähe und könntest gegebenenfalls oder hast die Nähe auch zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen, was auch immer das dann ist. Gleichzeitig hast du jetzt auch die ja, vielleicht glückliche Situation manchmal, dass du dich auch ein bisschen rausziehen kannst. Du stehst auch ein bisschen über den Dingen. Also du musst dich jetzt auch nicht mit jedem Alltagsproblem auseinandersetzen, aber es ist halt auch echt eine Hürde. Und ich glaube, so das Windkanal-Thema zum Beispiel, um das anzusprechen, das war jetzt irgendwas, was mich auch also emotional durchaus fordert, weil das halt einfach, kann man sich ungefähr vorstellen, aber halt einfach nochmal auch Summen sind, über die man spricht und Verantwortung, die halt knüppelhart sind und wo ich auch großen Respekt vor habe und mich deswegen fragen muss, wie viel muss ich selber dafür aufwenden, dass ich das gut mache. Und wenn ich das gut mache, bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Also so glücklicherweise jetzt so aus den letzten Jahren heraus, glaube ich, dass das klappen kann. Das hat in anderen Bereichen auch funktioniert, weil die Herausforderungen groß sind dann auf einer Ebene. Ich meine, man kennt das selber, als Existenzgründer hast du dir schon vielleicht musst du mal einen Kredit aufnehmen für irgendwas und so weiter. Und das ist dann schon, auch das lehrt einen. Dann hat man das jetzt im privaten Bereich gehabt, jetzt kommt das mit dem Windkanal dazu und immer steigert es sich im extremen Maße. Und das ist herausfordernd, aber ja, wie gesagt, wenn ich das, glaube ich, gut machen kann, dann wird's funktionieren. Aber dafür muss ich erst wieder eine Menge tun, um das wirklich gut machen zu können. Und das muss ich mich selber immer irgendwie, muss ich für mich selber dann auch einordnen, beziehungsweise mit den sehr wenigen Menschen, mit denen ich das dann, egal ob jetzt operativ, strategisch oder emotional oder wie auch immer, was bespreche.
Ja, sehr spannend. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es gewisse Personen im Triathlon gibt, die sich in einer ähnlichen Phase befinden oder befunden haben. Und ob ihr beide das seid, mit Mario tausche ich mich häufig auch darüber aus, dass das Unternehmertum, was es eigentlich bedeutet, der das vielleicht auch anders lebt als wir. Großen Respekt vor deinen Standorten, weil da haben wir uns aktiv gegen entschieden, weil wir uns das einfach nicht zugetraut haben, ehrlicherweise, weil wir gesagt haben, das ist genau das, wir haben nicht mehr die Hands-on-Kontrolle im Daily Business. Und auch den Druck, ich glaube, das können wir beide auch nachvollziehen, wenn man dann mal so ein, bei mir ist es jetzt ein Start-up, bei dir ist es der Windkanal, ich glaube, bei dir sind es auch ein paar Baustellen, ein paar Töpfe auf dem Herd. Und dazu dann noch, also dieser wirtschaftliche Druck und dann auch noch der emotionale Druck. Und das ist zum Beispiel, ich finde das sehr, sehr gut, du hast das jetzt ein paar Mal gesagt, sich am Ende des Jahres nochmal hinsetzen und zu sagen, ich mache mal einen Strich drunter, was möchte ich eigentlich machen, so wie du es letztes Jahr auch gemacht hast. So habe ich es jetzt auch gemacht und erstmal im Triathlon-Profibereich relativ wenig gemacht, sondern mich auch mal auf Mountainbiken konzentriert und so weiter, weil ich auch mal einen Wechsel brauchte tatsächlich. Gut, wenn ihr jetzt hier vor Ort keine Fragen mehr habt, könnt ihr mir ein Zeichen geben. Ja, nein?
Zwei.
Okay.
Wir waren noch anderthalb Stunden.
Ich glaube nicht so lange.
Björn hält sich auch kurz.
Ja, eine ganz große Stärke.
Hi, ich bin Alex. Ich habe eine Frage an Björn. Ich glaube, die ist relativ kurz. Björn, ab welchem Moment in Nizza warst du dir sicher, dass Sam Laidlow nicht hochgeht? Weil für mich war das Spannendste am Ende, weil so richtig spannend war es ja dann nicht mehr. Eigentlich, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das wirklich bis zum Ende so durchläuft.
Also es ist jetzt wahrscheinlich gemein, wenn ich das so sage, aber ich habe schon bis zum Schluss gehofft, dass er hochgeht.
Ja gut, okay, ja.
Und das, also jetzt, ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor, am Ende geht es dann schon ums Ergebnis und dann will man schon lieber gewinnen als Zweiter werden. Und von daher jetzt auch vor dem Hintergrund, dass seine Saison nicht die stabilste war, habe ich die Wahrscheinlichkeit jetzt auch als nicht gerade klein empfunden. Das werde ich jetzt anders bewerten, wenn es hier am Samstag um Anne Haug geht, die nie hochgeht zum Beispiel. Also, ne, aber bei Sam war es jetzt zum Beispiel einfach anders. Ich habe irgendwie einen Moment gehabt, wo ich dann rausgegangen bin auf die, es war ja vier Runden dann quasi, und dann bin ich ein bisschen weiter rausgefahren als auch, ich habe dann immer weiter, je näher Sam kam, auch ihn natürlich irgendwann mal gesehen und habe dann auch die Interaktion mit seinem Papa mitgekriegt und so weiter und so fort an zwei, drei Stellen. Und ich weiß, dass als Sam auf die letzte Runde gegangen ist, habe ich einen relativ entspannten Richard gesehen, der dann ihm noch am Anfang der vierten Runde gesagt hat, hier, es sind noch, weiß nicht, was da war, 8 Minuten oder was, keine Ahnung. Und der wirkte so entspannt und dann dachte ich so, scheiße, wenn der jetzt nicht irgendwie super nervös ist, der kennt seinen Sohnemann gut und so, dann wird das vielleicht wirklich nichts werden. Dann gab es mal das Überholmanöver mit Magnus und dann war auch, also von Patrick jetzt gerade, und dann war auch klar, okay, also jetzt brauchst du jetzt das hier nicht ausreizen, das ist dann auch irgendwann ab irgendeinem Punkt wichtig, einfach den zweiten Platz abzusichern, statt jetzt irgendwie was ganz Dummes zu machen und dann gegebenenfalls selber noch einzugehen. Also von daher würde ich genau den Moment nehmen, das dürfte dann gewesen sein, Kilometer, weiß ich nicht, 33 vielleicht, sowas um den Dreh, und da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn er es bis hierhin geschafft hat, dann wird das vielleicht auch zu Ende bringen wahrscheinlich.
Zweite Frage ist, theoretisch seid ihr ja alle drei Konkurrenten, also so ein bisschen unternehmermäßig, weil ihr ja gerade auch zum Thema Unternehmertum ein bisschen gesprochen habt. Und gibt es irgendeinen Konkurrenzgedanken, den ihr so habt? Oder sagt ihr, also erstmal, wir haben alle so viele Nachfragen, so what, ob wir Konkurrenz haben oder nicht, ist total egal, weil wir können sowieso nicht alle aufnehmen, die wir haben, also die bei uns, die zu uns kommen wollen. Oder sagt ihr, nee, wir haben uns irgendwie alle ein bisschen spezialisiert, und deswegen wissen wir, was wir gut können, wen wir nehmen, wen wir nicht nehmen. Oder ja, also keine Ahnung. Gibt es diesen Gedanken oder gibt es den eher nicht?
Darf ich anfangen? Als hier, eben wurde ich jetzt zum Unternehmer gemacht. den gibt es auf jeden Fall in ganz positiver Hinsicht, als dass die Tatsache, dass wir alle drei und auch jetzt, wir könnten noch weiter aufzählen, auch natürlich in Mario und Co., alle nebeneinander koexistieren können. Das ist ja was, wo wir auch dadurch aktiv für sorgen, dass gute Arbeit da ist, die Leute das realisieren und dann anfangen, in breiter Masse dafür Geld auszugeben. Und da trägt der Sport zu bei, der immer professioneller wird, aber auch, wenn ich das jetzt einfach so ganz selbstbewusst sagen darf und wahrscheinlich für uns alle spreche, aber auch wegen der guten Arbeit und weil es die Möglichkeit überhaupt gibt. Und das finde ich fantastisch. Nichtsdestotrotz, ey, klar, sage ich ganz oft, dass, also das weiß ich auch, wenn ich zuschaue bei euch, gibt es genug Sachen, die beiden besser machen als wir zum Beispiel. Also ganz klar, ich glaube, dass bei Philipps Auftritt, wie Kick-Ass entstanden ist und so weiter, der, das ganze Marketing, was dahinter stand, der stand in Rot dieses Jahr zum Beispiel, habe ich gedacht, sensationell gemacht, wirklich. Also ich bin mir auch sicher, dass das ein gewisses, ich will gar nicht sagen Risiko, aber das erfordert ein gewisses Invest. Du musst erstmal, und jetzt kommt der Unternehmer, du musst erstmal die Leute finden, die Bock haben, an so einem, an solchen Tagen sich dahinzustellen. Die musst du motivieren dafür, dass die Bock haben, da das ganze Ding auch abzufeiern und gute Stimmung zu machen. Und das ist eines der passenden Beispiele, wo ich hinterher gesagt habe, das fand ich richtig geil. Das war einfach richtig, richtig gut gemacht. Und das hätte ich so nicht gekonnt, also ganz klar nicht. Und das Gleiche ist bei Sebastian auch. Die ganze Truppe in Köln vor Ort, die es clever macht und sich auf den Ort besinnt. Und die wirken wie eine echt gute Gemeinschaft. Und die machen das, also ne, ich, wie gesagt, kann es jetzt nur als Außenstehender sehen, aber das, was ich mitkriege, finde ich einfach richtig, richtig gut. Und da ist dieses Vor-Ort-Ding einfach auch super ausgeführt. Und dann glaube ich, dass das eine coole Anbindung ist, vielleicht noch mit einer kleinen Restanbindung an die Uni. Da war Sebastian damals immer deutlich länger mit involviert, als ich das lediglich als Student war, als damals dann in dozierender Form und so weiter. Und das fand ich klasse und deswegen gibt es genügend Punkte, wo ich ganz klar weiß, dass ihr das besser macht. Aber im Großen und Ganzen ist es ja dann die auch leichte Diversität, die wir alle haben, plus dann die, wie ich finde, extrem gute Arbeit. Also ich glaube, dass die Dichte ist so groß, das würde man in keinem, mir fällt kein anderes Land der Welt ein, wo das so extrem gut gemacht wird wie bei uns in Deutschland. Und das muss man, finde ich, dürfen wir uns einfach auch mal erlauben, das so zu sagen, dass das halt einfach richtig gut funktioniert und deswegen klappt es auch super nebeneinander.
Ich würde gerne noch was ergänzen dazu. Ich glaube einmal, dass der Sprung auch sein wird, dass einer von uns auch garantiert das Ding auch irgendwann international dreht. Ja? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, genauso wie im Sport, ist Unternehmertum ein Stück weit auch kompetitiv. Ja? Das heißt, klar schaut man, was der andere macht, wobei das geht bei mir. Sondern es ist eher so, dass ich gefühlt halt so sage, okay, ich möchte das halt wirklich gut machen. Ja? Und ich weiß auch ganz genau, wo meine offenen Stellen sind bei den Sachen, mit denen wir da rausgehen. Und ja, krass ist tatsächlich, also jetzt mal, ich glaube, die Zeit des materiellen Verkaufens ist ein Stück weit irgendwann vorbei. Deswegen, ihr seid mit dem Windkanal, mit der Dienstleistung ganz weit vorne. Ihr seid auch Dienstleister, wir sind auch Dienstleister. Und diese, da wird es auch immer Nuancen geben, weil irgendwo ein anderer kreativer Schwerpunkt drauf liegt auf diesen Themen. Ja. Und da sind wir mit Kick-Ass dran, sind wir mit Azum Diagnostik, haben wir vorhin drüber gesprochen, wie man diese Themen eben dann auch in solche Plattformen mit einpflegt. Ja. Und das sind Themen, die werden dann quasi hochtransformiert von den Sachen. Ja. Und da war tatsächlich, bei mir war es bisher so, dass ich mir immer selbst eher noch das Bein gestellt habe, bevor ich das Ding wirklich, ja, also das meine ich ernst.
Ja, 100%.
Also indem ich Buchhaltung nicht kann oder dass wir noch nicht wirklich skalierbar bereit sind, weil wir die technischen Lösungen noch nicht da haben. Und also solche Dinge, die dann eben kommen und ganz positiv möchte ich da anmerken, dass wir nämlich hier an den Tisch sitzen, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal ein cooles Coaches-Treffen hatten, dass der Björn das hier nochmal initiiert hatte, heute Mittag mit internationalen Trainern. Und ich glaube, dass das nochmal eine Triebfeder ist. Und es ist auch wieder witzig, das geht wieder von deutschen Trainern aus, ja, die das jetzt irgendwie machen. Aber ich, ja, das ist ja die nächste Zündstufe, dass du dich dann mit Leuten austauscht, vernetzt und das, dann wird es unschlagbar. Ja. Und
Ich versuche das nochmal abzurunden. Ich glaube, am Anfang, bin ich ganz ehrlich, habe ich das oder haben wir das auch anders gemacht bei uns in der Firma? Ich gucke dich jetzt nicht an, weil ich, also zum Alex, weil ich muss ins Mikro sprechen. Da haben wir schon viel nach links und rechts geguckt. Ne? Ihr wart sehr präsent damals noch als Steps in Köln. Natürlich wart ihr damals absoluter Marktführer. Der wart ihr schon, als wir gegründet haben, glaube ich, ein paar Jahre auf dem Markt. Da hat man schon mal nach links und rechts geguckt. Aber wir haben irgendwann tatsächlich festgestellt, was machen wir hier eigentlich? Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir müssen einen guten Job machen. Und genau, und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich so den Moment gehabt, den habe ich auch schon häufiger berichtet, da war ich in Saarbrücken am Stützpunkt mit dem Unikurs, Triathlon-Kurs. Und hab den Dan eingeladen, hatte ich richtig Muffensausen, ihn einzuladen, Bundestrainer. Oh Gott, jetzt muss ich den, kriege ich das hin? Und dann kam er und ich glaube, einer der ersten Sätze sagt er vor den Studierenden, also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich weiß, wie es geht. Weil ich bin hier auch nur so gut wie das Material, das ich trainiere. Hat er vor Studierenden gesagt, die noch niemanden trainiert haben. Und da habe ich einfach danach gedacht, so, was machen wir hier eigentlich alle? wenn wir alle einen guten Job machen und ob das jetzt die Diagnostik ist, das Coaching, ob das jetzt, also ne, der Philipp, der hat auch eine Trainingsplattform, wir haben jetzt auch eine Trainingsplattform, könnte ich ja total sagen, ah, oh, nee, Zoom ist auf jeden Fall Mist. Und er kann sagen, Mats ist ja ganz neu und auch Mist.
Und ich sage, ey, da hab ich, boah, das ist mir alles viel zu aufwendig, ist mir auch viel zu technisch, deswegen finde ich das sehr beeindruckend, wie er das macht.
Moment, du hast deswegen machst du nur die Diagnostik. Ja, ja, clever, clever. Ja.
Das war halt eine Geschichte, wo ich dann, also glücklicherweise sagen darf, sorry, ich wollte mich jetzt nicht unterbrechen, aber gut. Das Trainingsplattform-Thema fand ich jetzt gerade, als ich das, ihr habt, das ist also das gleiche Spiel, ihr habt da einen geilen Auftritt hingelegt, also oder legt ihr immer noch, weil ihr tragt das sehr gut nach außen und jeder, der aber auch nur in Ansätzen vermuten kann, wie das im Hintergrund ablaufen muss mit der Entwicklung und so weiter und so fort, der weiß, Junge, weiß ich nicht, ob ich das tauschen will, also zugegeben. Und das war auch die Erfahrung aus der AI-Geschichte heraus, dass ich da gestanden habe und gedacht habe, okay, du kannst mir jetzt noch mehr von neuronalen Netzen erzählen und diesem, wie das alles mit, aber ich bin einfach auch zu doof dafür, das will ich ganz ehrlich sagen, in dem Bereich. Und dann fängst du an, dich auf andere Leute verlassen zu müssen und dann musst du auf einmal auch Unternehmer sein, als dass du nicht mehr einfach nur hingehst und dir denkst, ja, ich habe Physiologie verstanden und kann coachen, vielleicht, mehr oder weniger. Deswegen übertrage ich das jetzt mal. Auf einmal kommen dann andere, und wenn es nur die Buchhaltung ist.
Oder ein ehemaliger Mitarbeiter von dir, Benjamin, der jetzt hier Mats arbeitet.
Liebe Grüße.
Ja, sehr, sehr guter
ganz
Mann.
Ganz hervorragender Typ.
Ich habe ihn nicht abgeworben, will ich da nur sagen. Er hat schon woanders
gearbeitet. Und wenn du es getan hättest.
Nein, aber das würde ich zum Beispiel nicht machen. Das fände ich schon komisch. Also, aber nochmal im Abzurunden.
Das wird früher oder später irgendwann passieren.
Ja,
aber das ist auch, ich glaube,
aber nochmal, um auf Nenner zu kommen. Ich glaube, wenn wir alle einen guten Job machen, wird der Kuchen größer und somit das eigene Stück. Und dann ist auch alles gut. Und weil du es eben gesagt hast, ist tatsächlich meistens die Realität. Wir haben meistens immer so eine Warteliste von 10, 20 Leuten. Das heißt, warum soll ich irgendjemanden anderen schlecht machen, blöd finden? Gehen sogar von mir Leute, die in Hamburg oder in der Region leben, zu wem? Heißer ist zur Diagnostik. Nein. Natürlich lasse ich die nicht nach Köln antanzen. Ja, das wäre ja völliger Schwachsinn.
Genau das Gleiche.
Genau.
Bikefitting Labs.
Und gut.
Könnten wir fusionieren vielleicht irgendwann oder so.
Das wäre der Plan, ja.
Dann haben wir auf jeden Fall alle weniger zu tun. Dann hängen wir hier so ein bisschen mehr in Kona
Kommen ab, wir jetzt oder? Nur noch zu Flo, ja?
Auch nicht. Überlegen wir uns nochmal.
Okay, also das fand ich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier. Vielen Dank, dass ihr euch in der Rennwoche, 3 Tage vorm Rennen noch die Zeit genommen habt hier abends. Ich glaube, Philipp, du lässt deine Frau jetzt alle auch alleine hier zu Hause. Du musst jetzt gleich mal los. Das wissen wir, glaube ich, hier und die Community auch sehr zu schätzen. Vielen Dank. Lasst uns so weitermachen. Ich habe das letztes Mal schon sehr emotional am Ende gesagt, wenn du dich erinnerst.
Ja, ja.
So würde ich es auch heute halten. Vielen Dank und euren Athletinnen am Samstag alles Gute.
Danke für die Einladung.
Ganz lieben Dank.
Hey, vielen Dank.